kneten. Hier muss man, glaube ich, noch. Moment. Hefe, was steht hier noch? Boah, ist das.
Wohl, so, wir hatten noch Hefe. Franzbrötchen sind im Kühlregal.
Schokolade.
Wo ist denn jetzt die Margarine?
Schokolade vielleicht.
Ja, wo ist denn die Margarine? Ich rufe da jetzt mal an. Moment.
Also, ach, schwer zu.
1.
Soll das Schokolade heißen?
5.
Ein Hefe ist kürzer, das Wort.
1.
7. Naja, ich nehme mal beides einfach.
8.
Eine Tafel.
7.
Schokolade.
8.
Zartbitter.
7. 7.
Und vielleicht.
7.
Hier, das haue ich auch noch rein.
8.
Egal.
So, das klingelt jetzt. Oh. Moment, da rufe ich mal an. Das kann ja schon wieder
Moment,
gar nicht sein.
Moment.
Das kann ja wieder gar nicht
sein. Hallo?
Ja, hallo, Lehrling, Mann.
Ja, was ist
bist
denn?
Bist du in der Backstube?
Ja, ich bin direkt hier drüben.
Also, du bist in der Backstube und es ist schon wieder die Margarine ausgegangen,
Ich habe mein Rezept hier auf dem Apparat. Ich kann jetzt nicht telefonieren.
Wenn der Meister ruft, dann ruft der Meister.
Dann ruft er an.
Ja, dann ruft er an, genau.
Meinen Sie?
Ich habe das
gerade nochmal. Herr Doktor.
Ja. Also wo ist die Margarine? Ich brauche die Margarine. Ich habe jetzt 3 Schalchen Franzbrötchen fertig und jetzt fehlt die Margarine.
Die Margarine ist wie immer oben auf dem Schrank. Habe ich hier wieder hin.
Du weißt ganz genau, dass ich mit meinen 1,30 nicht hoch auf den Schrank kommen. Und jedes Mal, du bist ganz schön.
Nehmen Sie doch einen Tritt.
Lehrling Mann, du gehst jetzt und holst mir die Margarine von dem Regal, bitte.
Ach, Alter, ich meine, verehrter Herr Doktor, natürlich gerne.
Was denkst du, was los ist, wenn das Dorf die Franzbrötchen zum Richtfest nicht bekommt?
Das habe ich nie behauptet, dass ich da nie drüber nachgedacht hätte.
Aber du verstellst ihnen die Franzbrötchen durch deine Margarine-Eskapaden hier.
Das wird nicht mehr vorkommen. Wo soll ich es denn hinstellen, Meister?
Moment, du musst erst mit dem Bier gurgeln.
Wo soll ich es denn hinstellen, Meister?
Ja, auf die Anrichte.
Okay.
So, und dann back.
Du musst dich jetzt aber auflegen.
Nein, du bleibst am. Was ist denn das für eine Unart, das Telefon aufzulegen?
Mann.
Stell die Margarine jetzt hierher. Hier ist Platz.
Du kannst doch selber hinlangen jetzt.
Du?
Ich. Ja.
So, jetzt bilden wir mal einen korrekten Satz hier in der Backstube. Also, bitte. Subjekt, Prädikat, Objekt.
Subjekt, der Hund. Prädikat, frisst. Objekt, die Katze. Der Hund frisst die Katze.
Das ist ein korrekter Satz, danke.
Danke.
Und jetzt mach die Margarine bitte
auf. Ich lerne jeden Tag dazu.
Ja, das war auch
ein guter Satz. Dr. Meister.
Auch ein guter Satz.
Ja.
Ja, auch ein guter Satz. Bitte mach die Margarete auf.
Muss ich jetzt schon ein bisschen lachen. Margarete, ist ja was zu trinken.
Margarete.
Bitteschön.
Ja, aufmachen.
Ja.
Okay, weißt du noch, wie Franzbrötchen gehen? Wie gehen sie denn?
2 Teile Fett, 1 Teil Zucker und 4 Teile Blätterteig und dann oben noch Zimt. Alles durch den Mangler durch. Und dann so lustige Schnüre machen, zusammenkleben und am Schluss so Schnecken draus basteln. Und dann in den Ofen und später wieder raus.
Und
nicht zu lange drin lassen.
Braucht man für eine Schafe von, sagen wir mal, 100 Kilo?
100 Kilo Margarine.
100 Kilo Franzbrötchen.
Stimmt das nicht?
Nein, das stimmt nicht. Rechne nochmal nach.
Ich schau nochmal.
Ja. Das kriegen wir schon noch hin mit dir.
70 Kilo.
70 Kilo für 100 Kilo.
Ja.
70 Kilo Margarine.
Ja.
Ah, und wie lange dauert der Knetvorgang bei den 100 Kilo?
38 Minuten.
Mit welcher Maschine?
Mit dem doppelten Kassler X300.
Fast. Nochmal?
Mit der ich wusste gestern noch.
Haben sie in der Berufsschule wieder geschlampt? Haben sie dir wieder den Kassler 300 beigebracht?
Ja.
Naja.
Ne, wir haben da nur den.
Ja, aber das...
Wir haben den nur.
Aber laut
wir haben nur den.
Aber wenn wir den nicht hätten, welche Maschine müssten wir dann verwenden?
John Deere.
John Deere? Natürlich den Rapoport.
Ja, das habe ich ja auch gemeint.
Nichts, dieses Material, was mir hier angeliefert wird an Azubis, ist es auch nichts mehr wert.
Ja, jetzt kommt das wieder. Ich habe aber auch schon länger keine Kundschaft mehr gesehen bei Ihnen, dir, Dr. Meister. Die bestellen jetzt ja ihre Franzbrötchen im Internet.
Die Gesellschaft ist auch ein bisschen vor die Hunde gegangen. Keiner möchte mehr.
Gut, ich muss jetzt wieder auflegen. Ein bisschen langweilig geworden, das Gespräch.
Nee,
ich muss jetzt Radio hören.
Also geht ja wohl gar nicht.
Ich mache mir hier jetzt die AirPods rein.
Und
dann höre ich mir schön hier Radio Z an. Eisenbahn und Meißendraht.
Es hackt.
Da geht es nämlich auch um Backen.
Wir haben doch Kopfhörerverbot.
Wiederhören.
In der Stube.
Kommen Sie da einfach mit rüber und können Sie. Ich mache hier das kleine Radio an, dann können Sie gerne mithören.
Aber wir müssen doch noch eine Charge Franzbrötchen.
Das können wir alles im Hintergrund laufen lassen.
Im Hintergrund?
Ja.
Ist das nicht schlecht für den Output?
Nein.
Leistung muss sich doch wieder lohnen.
Lohnt sich.
Ah.
Lohnt sich.
Wieso?
Jetzt spitzen Sie mal die Öhrchen. Eisenbad und Meißendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meißendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meißendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbad und Meißendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Felix Lobrecht und gegenüber von mir sitzt Markus Lanz.
Ja, willkommen auch an die Hafermilch Bowl.
Wo begegne ich dir, Markus?
Ja, du begegnest mir auf der Durchreise.
Aha.
Ich bin gerade auf dem Weg zum Wave Gothic Treffen.
Aha.
Ja. Und das ist ja interessant auch. Und da wollte ich dich gerade mal unterbrechen, aber jetzt hast du gar nichts gesagt. Also eigentlich wollte ich dir eine Frage stellen, aber ich kann nur Fragen stellen, wenn ich Leute unterbreche.
Nee, ich bin
wie
bereit.
Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Sag doch mal.
Herr Lanz,
lass mich da nochmal nachhaken.
Also findige KennerInnen dieses Formats wissen, sie sind auf eine kleine Fährte gelockt worden. Der Fehlerteufel hat sich einschleichen lassen von uns. Sie sind nicht bei Markus Lanz und Felix Lobrecht, sondern Frau Meißendraht. Jetzt habe ich es schon verraten.
Jetzt können wir ja die Maske auch wieder fallen lassen, nicht wahr? Es war ja eine kleine Charade, die wir hier gespielt haben.
Ein Verwirrspiel der Gefühle.
Ein kleines Mimikry, wie man das auch aus dem Tierreich kennt, wenn die Raupe zum Beispiel sagt, ich bin ein Affe oder ein netzhäutiges Flugwesen.
Ja.
Dann sagt man Mimikry.
Mimikry ist das, wenn die in Japan sich das Schwert in den Bauch stecken.
Wir sind heute etwas unvorbereitet, aber wir haben heute eine ganz spezielle Sendung.
Wir sind überhaupt nicht unvorbereitet.
Ja,
ich habe zum Beispiel ein kleines Zitat vorbereitet, und mit dem wir heute in die Sendung starten wollen. Das Thema ist nämlich Backen nach Zahlen. Das ein Zitat von Felix Lobrecht, deswegen habe ich ihn ausgesucht heute, um ihn selbst zu düpieren. Das Zitat lautet: Die Fiktionabteilung bei Netflix ist deep down im Vogue-Gaga. Und ich finde, mit diesem Spruch, den können Sie jetzt mal wirken lassen, wollen wir heute in die Sendung starten.
das habe ich heute Morgen auch gelesen, weil irgendwie muslimische Männer zu lesbischen Frauen gemacht wurden in seiner Vorproduktion für die Netflix-Staffel. Ich habe
alles das wird sie heute in 2,5 Stunden Literaturtalk in Erlangen begegnen.
Ja.
Wir werden das auseinandernehmen und mal gucken, ist da was dran?
Wie wahr
und warum?
Ist das denn? Wie viel wahr sind die Gerüchte? Übrigens, wenn Sie jetzt diese Geräuschatmosphäre hier schon genießen, es riecht ja schon lecker hier bei Ihnen zu Hause, dann wundern Sie sich nicht, wir haben uns passend zum Thema Backen nach Zahlen in eine Backstube begeben. Es ist auch 6 Uhr früh, wir zeichnen das in Erlangen am Bordsteinkante-Festival aus. Man hat uns nicht den besten Platz gegeben mit 6 Uhr früh, aber wir sind ja froh, wenn wir mal rauskommen aus dem Studio.
Genau.
Deswegen ist das jetzt hier eine Live-Mitzeichnung. Vielleicht machen wir mal kurz, man kann ja mit dem Publikum auch mal sagen, dass die mal klatschen sollen oder so.
Ja.
Klatsch doch mal.
Finde ich gut.
Ja, als Beweis. Und es ist hier eine... Danke! Es ist auch nur, damit die ZuhörerInnen sich das vorstellen können.
Wir sind hier alle BäckerInnen haben gerade geklatscht in ihre mehligen Hände. Und jetzt ist hier ganz...
Jedenfalls, wir wurden eingeladen ins Freie Bordsteinkante-Festival, weil man uns natürlich auch ohne Gage buchen kann.
Warum eigentlich?
Weil das Freie Bordsteinkante, wir haben uns selber geliefert in die Backstube und dann auch noch ohne dass wir bezahlt wurden, aber das ist ja auch okay.
Wir sind bestellt und nicht abgeholt. Also wir sind jetzt auf der Bordsteinkante drauf und jetzt muss man uns abholen, in 4. Stock hochschleppen. Ist das, was Sie sagen wollen?
Dabei und dann wieder nur unten den Zettel in den Briefkasten werfen und dann ich komme morgen wieder und dann aber nie wieder kommen und dann einfach stehen lassen.
Auf jeden Fall, wir möchten uns kurz vorstellen nach dieser launigen kleinen Einführung. Mein Name ist Professor Dr. Hartmut Eisenbart. Ich bin Lebemann. Ich bin Mäzen. Ich bin auch, ich habe studiert und ich habe eine eigene Sendung bei Radio Z. Neben mir, gegenüber, fast schon, möchte ich sagen, sitzt heute in einem, in einem Pfauenkostüm mit einer Federboa um den Arm gelegt, mit schönen dicken Lippenstift und einer Perücke aus Filz, sitzt bei mir meine geschätzte Kollegin. Wollen Sie sich selber
sagen?
Ja,
jetzt habe ich mich so eingelullt von ihren schmeichelhaften Worten. Magdalena Maistrat ist mein Name. Ich habe auch mal vor langer Zeit was studiert.
Sie sind eine Koryphäe, habe ich mir sagen lassen.
Ja, durchaus. Ich habe Anthropozän studiert. Und das mit Fleiß, also mit Summa Cum Laude. Maxima Cum Laude, habe ich auch gehört. Und wir machen heute Backen nach Zahlen. Das ist ein sehr gutes Thema, weil es ist sehr offen. Wir hatten eigentlich gedacht, es wird niemand dazu was schreiben, aber wir haben dennoch 12 Texte eingereicht bekommen. Und
wir haben gedacht, wir können mal Pause machen, einen Monat.
Ja, eigentlich wollten wir mal. Und wir haben 12 Texte und wir haben 2 SprecherInnen hier sitzen für uns, mit angekarrt. Und die wollt vielleicht auch mal kurz vorstellen.
Unglaublich so eingeflogen aus Spanien und Regensburg haben wir weder Kosten noch...
Kosten noch Logis gespart.
Genau. Wir dürfen begrüßen hier beim Bordsteinkante. Freie Bordsteinkante heißt übrigens, Sie haben es mir falsch jetzt beigebracht, in Erlangen Ella Gülden. Applaus.
Ja.
Ihr Mikrofon ist jetzt freigegeben, Sie können Hallo sagen.
Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Und aus Spanien eingeflogen haben wir Frau Juli Kling, herzlich willkommen.
Hallo, auch von meiner Seite danke.
Haben Sie noch Jetlag?
Nee, nicht mehr.
Also, geht's Ihnen gut?
Ja, der Flug war schnell, 2,5 Stunden.
Fast zu schnell, was?
Fast ein bisschen zu schnell.
Da läuft man so lange nach den Weg ab und dann fliegt man einfach zurück. Also ich finde das ein bisschen, das ist ja geschummelt.
Das war schon hart, ja.
Und dann wahrscheinlich mit Essen im Flugzeug auch noch erste Klasse.
Nee, es gab nichts.
Nicht Fußmassage.
Fußmassage.
Auch nicht.
Ich kenne die doch, die PilgerInnen.
Ja.
Wie sie dann in dem Flugzeug sitzen mit den stinkenden Füßen, wenn sie sich gerade die Stiefel und dann sich noch bekreuzigen am Ende.
Schön die Stiefel im Flugzeug ausziehen.
Ja, dann... Ja, aber wir wollen uns ja über das Backen unterhalten und da ist vielleicht jetzt die Stiefel.
Schön, dass Sie da sind. Ein kleiner Applaus bitte für Frau Dr. Juli Kling.
Ich wollte Sie aus der Schussbahn nehmen.
Dankeschön,
Sie? Ja. Doch. Weil dieser Herr, das ist manchmal...
Wie bitte?
Ja, Herr Eisenbart, was fällt Ihnen denn? Oder wollen wir vielleicht erstmal das Backen als solches irgendwie einlegen, einpflegen? Und ich fand es interessant, dass wir ja Backen und Zahlen als Themen-Tandem quasi haben. Und da eröffnen sich ganz, ganz neue Perspektiven auf beide Felder. Also sowohl auf die Mathematik als auch
auf die Medizin.
Gustatorische Garung von Teigmaterial. Oh, das Wasser hier.
Wie meinen Sie das?
Also Backen. Was ist Backen, Herr Eisenbart? Was ist Backen?
Das links und rechts am Mund.
Ja, auch.
Haben Sie das...
Ja?
Ja.
Backen nach Zahlen?
Ja, deswegen sind wir jetzt ja hier.
Also Backen, hier, ich lese gerne auch Wikipedia vor. Übrigens auch die Döner-essenden Mitmenschen hier, die dürfen sich gerne dazu gesellen und etwas...
Die können gerne dazukommen, wenn sie Texte dabei haben, auch gerne noch was einwerfen. Aber wir lesen nichts von Precht zum Beispiel.
Ich lese Ihnen jetzt mal ein bisschen die Wikipedia-Definition zuerst vor. Sie lieben das ja, wenn ich Ihnen...
Ich liebe das, wenn Sie aus Ihrem eigenen Wissensschatz
Backen,
Wikipedia
Backen, bedienen. Von Mittelhochdeutsch Backen und Althochdeutsch Backan.
Aha.
Sie haben ja das studiert. Was heißt das?
Das heißt, so lange in Feuer rein machen, bis schwarz ist.
Und man unterscheidet das Backen im Ofen... Französisch.
Sie haben ja. Sie haben ja 10 Jahre in Frankreich Verkehrsansagen
leidlich
gemacht.
Leidlich.
Da beim Radio.
Ja, also Backen im Ofen versus Backen im Fettbad, das wäre Frittieren. Das heißt, Frittieren gehört auch noch zu unseren Themen. Wir können also auch über Pommes philosophieren. Und im Allgemeinen beschreibt man damit das Garn von Backwagen, im Backofen bei 180 bis 250 Grad, bei trockener Heißluft oder mit Schwaden im Ziel der gebräunten Kruste. Was? Mit dem Ziel einer gebräunten Kruste, meine ich. Und dann haben wir das Thema Zahlen. Was sind Zahlen?
Das hat viel zu tun mit Mathematik.
Ja.
Zum Beispiel. Oder auch...
Das sind Zeichen, das sind Zählzeichen
sozusagen. Ach so,
und was
ja, das habe ich ja gemeint.
Und diese Verbindung, über die ich mit Ihnen reden wollte,
ist Russisch
Backen
Brot.
Nach Zahlen so. Beschreibt ja quasi eine Beschreibung eines Vorgangs. Das heißt, Sie sind ganz nah am Rezept dran, nicht wahr?
Ja.
Weil Sie kennen Malen nach Zahlen natürlich, da malen Sie dann Flächen nach Zahlen aus.
Ja.
Und wir haben jetzt quasi, da kriegt man eine Anleitung, wie das Bild am Ende aussehen muss.
Ja.
Alles ist schon vorgefertigt, das ist Determinismus quasi.
Ja,
nach Zahlen. Backen nach Zahlen ist auch Determinismus. Wir wissen quasi, Gott oder die Instanz über uns weiß schon, was rauskommt für ein Brot.
Ja.
Und wir rühren quasi nur noch Elemente zusammen und haben eine klare Anweisung. Das ist das Rezept. Und ich bin sofort auf Magie gekommen als Thema.
Natürlich.
Weil ja Zahlen auch Magie sind. Also wenn Sie zum Beispiel magische Zahlen wie 7 oder 13 denken, nicht wahr?
Ja.
Ein Zauberformel ist
Soll
ja auch ein Rezept. Und jetzt sollten wir vielleicht erstmal Text hören, weil sonst schweife ich schon wieder
ab. Ja, um nichts weniger als Gott und die Welt wird es heute in dieser Sendung gehen, wie Sie gehört haben. Numismatik, Zahlenmagie.
Ja, Numismatik.
Nekromantik, zum Beispiel auch Nekrotik, Erotik vielleicht wird es auch ein bisschen gehen heute in dieser schönen Sendung. Und wir hören einen Text von zum Beispiel...
Ich hab eine Liste dabei.
Sie haben... Fantastisch.
Vielleicht zum Einstieg, lassen Sie mich kurz überlegen. Wir sollten vielleicht einen Text von Carsten Stephan zuerst hören.
Das ist Ihr neuer Liebling?
Mein neuer...
Sie haben
wir haben keine Lieblinge bei uns, aber ich finde ihn schon sehr scharf. Carsten Stephan mit Fachrechnen für Bäcker.
Goldsmith-Variationen erstens. Zum Verbacken von 100 Kilogramm Mehl... sind 35.000 Kilokalorien notwendig. Wie viel Kilogramm Braunkohlenbriketts sind beim Brustofen unter Berücksichtigung des Wärmeverlustes erforderlich? Zweitens. Eine Konsumbäckerei erhält ein Fass Trennemulsion im Gewicht von 58,8 Kilogramm. Das Fass wiegt 12,25 Kilogramm. Wie viel Kilogramm netto sind geliefert worden? Drittens, in einer Bäckerei sollen 185 Kilogramm Teig hergestellt werden. Der Anstellsauer beträgt 0,4%. Der an Frischsauer 1,4%, der Grundsauer 18%, der Vollsauer 55% der Teigmenge. Wie viel Kilogramm muss jede Stufe wiegen? Auf der Beute liegen 82,5 Kilogramm Weißbrotteig. Nach dem Abwiegen werden 75 Weißbrote gezählt. Wie viel Kilogramm beträgt die Teigeinlage für ein Weißbrot? Fünftens. Eine Backbrigade hat täglich 1,2 Tonnen Roggenmehl zu verarbeiten. Die Gebäckausbeute beträgt durchschnittlich 142,5%. Wie viel Kilogramm Brot werden hergestellt? Sechstens. Wie viel Gramm Asche sind in 80 Kilogramm Weizenmehl Type 812 bei einem Wassergehalt von 14,5% enthalten?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Carsten Stefan und Ella Gül, für dieses Feature. Und ich habe eine kleine Anmerkung vom Autoren, ja, die ich dir mitgeben möchte, damit man das Gedicht dechiffrieren kann, ordentlich. Ja. Das ist ein Prosa-Gedicht und es ist Produkt des sogenannten Uncreative Writing-Prozesses.
Aha.
Es handelt sich um eine natürlich durchaus kreative Montage von Auszügen aus einer längst vergriffenen DDR-Berufsschulbuch von 1958.
Ah, das ist also echt.
Das ist echt. Das ist Realismus. Das ist das wahre Leben, Herr Eisenbart. Das ist das echte Backen. Und wir sollten eben... Also das ist ein Found Footage. Found Footage gibt es bei der Literatur ja so nicht. Aber wie sagt man Found? Wie nennt man das? Montage?
Collage? Das ist eine Montage, würde ich sagen.
Montage.
Das ist ein bisschen wie, nehmen Sie Roar Wolf zum Beispiel, der immer die Fußballreportagen, ja, genommen hat und dann auseinandergeschnitten und thematisch sortiert wieder neu zusammengebacken hat.
Ein Teig, nicht wahr? In dem man alles Mögliche zusammenrührt und genau, am Schluss kommt ein fertiges Produkt hinüber, hinaus.
Wir begrüßen Sie heute hier aus der Dönerbäckerei Fazzoletti. Wir nehmen heute hier live auf. Es ist morgens um 4. Es ist ein geschäftiges Treiben und wenn Sie das jetzt hören, dann ist schon später. Weil Radio Z gibt es ja immer erst ab 14 Uhr, deswegen... Wir werden das jetzt schneiden und quasi in einem Prozess heraus, also erstmal mit Hefe vermengen. Ja. Was könnte die Hefe sein, Frau Meisendraht?
Was könnte die Hefe sein?
Sie machen immer...
Das ist eine bescheuerte Frage, Herr Eisenbart.
Ich habe Sie also dazu jetzt einladen wollen, ein bisschen zu träumen.
Ja, ich war noch beschäftigt, damit mir zu überlegen, was für ein Quatsch Sie jetzt da wieder anfangen. Großartige Metapher haben Sie da.
Ich habe jetzt einfach mal versucht, das dankbare Thema ein bisschen auf uns zu übertragen.
Ja, ich habe schon verstanden. Aber ich wollte nochmal zurück zu...
Sie sind blöd. Erst schicken Sie mich aufs Schiff und jetzt habe ich total vergessen, wie man moderiert. Das habe ich wieder mal Ihnen zu verdanken, nur weil ich gesagt habe, ich brauche Urlaub.
Ja. Gehen wir nochmal zurück zur Magie und zum Backen. Ich wollte mich auch...
Echt,
also der künstlerische Prozess, Sie haben es jetzt gerade so ein bisschen angesprochen, aber so macht man es richtig.
Ja, aber Sie haben nicht mitgemacht.
Ja, weil Sie komplett falsch angefangen haben. Ich wollte nochmal zur Literatur, zum künstlerischen Schaffensprozess. Ich habe von einem Maler gelesen, ich habe den Namen vergessen, ist auch völlig egal, der in einem Interview gesagt hat, Malen ist wie Backen.
Gerhard Richter.
Na, die Bilder sahen ähnlich aus, aber...
Anselm Kiefer.
Ja, von mir aus auch der. Ich kenne auch noch Künstler, wenn Sie wollen. Rubens, Raffaello,
Barrichello,
Kellogg's. Fallen Ihnen keine Künstler mehr ein? Sind Sie Kulturbanause oder? Hohlbein. Ich kann noch. So moderiert man nämlich richtig, Herr Eisenbart. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, der kreative Schaffensprozess als einen Teig wahrzunehmen, den man zusammenrührt mit viel Arbeit und Handwerk und Kreativität, dann vielleicht neue, Kia-Samen, Chiasmen reinwirft und dann am Ende spricht sie das an? Ist das irgendwie, können Sie damit
weinen? Finde ich gut.
Ja, finde ich auch.
Finde ich sehr gut. Ich wollte Ihnen noch was mitteilen, ja, bevor wir den nächsten Text hören.
Ja.
Von Carsten Stefan.
Sollen wir gleich nochmal? Nee, wir wechseln jetzt ab.
Wir machen das so, wie Sie das wollen.
Genau, genau so machen wir das.
Ja. Ich wollte ihm mal noch ein Geheimnis verraten.
Ja?
Ich bin Banksy. Sie lachen jetzt.
Nein, ich lache nicht, ich bin total begeistert. Wie haben Sie das so lange geheim gehalten?
Sag ich nicht.
Sie sind Banksy?
Ich bin Banksy.
Warum sagen Sie das jetzt in der, im Dönerback?
Weil es mir jetzt wieder eingefallen ist. Weil Sie haben die ganzen KünstlerInnen aufgezählt. Da ist mir eingefallen, Moment mal, da war doch was.
Und wie haben Sie das gemacht mit den Fassaden?
Sag ich Ihnen nicht. Das ist geheim. Ich sag's Ihnen später, wenn die Mikros aus sind.
Sie sind Banksy?
Ich bin...
Das glaube ich jetzt nicht.
Doch.
Was?
Wir hören jetzt einen Text von einer anderen Person.
Aber dann sind Sie doch berühmt. Warum sind Sie dann hier?
Ich habe das... Wir hören jetzt einen Text. Das ist zu persönlich jetzt.
Das haben Sie
jetzt.
Mir nie gesagt.
Ich sag Ihnen das später. Haben Sie das mitgekriegt? Ich war auf dem Plakat. Wahlkampf.
Wahlkampf?
Ja.
Als Banksy?
Als Ballonmädchen. Mädchen mit dem Ballon. Ich wurde durch KI durchgejagt. Und dann war Albert Einstein. Und mit dem Ballon. Und da stand drauf, Love is the answer.
As always. Jetzt muss ich mich von dem Schock erstmal erholen. Und passend zum Schockthema hat uns Philipp Krömer einen Horrortext eingesendet.
Ja, nichts für schwache Nerven.
Nichts für schwache Nerven.
Also und wenn Sie jetzt weghören möchten.
Der Text heißt Erlangen Horror, passend. Wir sind in Erlangen, in der Dönerstube. Was war es?
Fazzoletti.
Fazzoletti. Und hören jetzt einen Text aus Erlangen, über Erlangen. Hier kommt zusammen, was zusammengehört. Vorgetragen von Juli Kling.
Und wenn der Vollmond wieder glitzert, wachsen den Wehrschweinen im Buckenhofer Forst Daumen. Dann steigen sie über ihren Zaun und traben in die Innenstadt, kratzen die Mülltonnen aus und ängstigen die Türsteher vom Zirkel. Aber der lässt sie nicht rein, keine Chance, nicht in dem Outfit. Halte deine Fenster und Türen geschlossen, Erlangen, bis der Mond morgen wieder abnimmt. Habt ihr im Wiesengrund die niedergewalzten Büsche bemerkt? Die Risse im Asphalt des Radwegs? Das war der Lurch. Der hat beim geheimen Areva-Reaktorexperimenten zu viel vom Kühlwasser geschluckt. Jetzt misst er 8 Meter von Schnauze bis Schwanzspitze und weiß mit seiner neuen Kraft nichts anzufangen. Wenn die Reiher vorübersegeln, legt er sich immer noch bewegungslos ins Gras. Ein Sausen erfüllt die Luft. Und gurgelnd schluckt ein Strudel alles Wasser aus dem Dexendorfer Weiher. Da ist ein Riss entstanden. Fische zappeln am matschigen Ufer, das bald bis an den tiefsten Punkt reicht. Und dort kommt ein Gebäude zum Vorschein. Nein, eine Anordnung abstrakter Formen. Ein Tempel, in dessen innerster Kammer der schreckliche Cthulhu seinen ewigen Schlaf schläft. Leise jetzt. Den wollt ihr nicht wecken. Tief aus dem Bierstollen unterm Burgberg hallen seine Schritte, dringt sein hirnloses Gebrabbel. Wer unvorsichtig nachsehen geht, den schnappt er sich zur Zwischenmahlzeit. Erst wenn das Fest wieder anhebt und die Fässer angezapft werden, kommt der Troll heraus. Unter den Besuchern fällt er kaum auf. Dann steckt er Brezen in sich rein für 2 Fußballmannschaften und trinkt das Bier fässerweise. Wer ihn bei der Nahrungsaufnahme stört, bereut das bald. Das nimmt er krumm. Seine Fäuste sind nicht von Pappe.
Philipp Krömer, Erlangen Horror, vorgetragen von Juli Kling.
Wissen Sie, wer das Bier auch fässerweise trinkt?
Nein.
Sie wissen's.
Peter Althof?
Sie wissen schon, mein Lieblingsbuch.
Ach so, die mit den großen Buchstaben, Herr Eisenbahn.
Nein, nicht mit, na, das ist immer noch...
Gorgonzola und Galadriel.
Gargantua und Panta, sie bringen mich jetzt selber da ganz durcheinander. Von Rabelais,
ja.
wo es in zwei...
Rabelais klingt ja auch schon wie so ein Gebäck aus Frankreich.
Ja, zum Beispiel das Madeleine-Ereignis.
Ja, das
ist zum Beispiel ein bekanntes... Aber wir springen unwahrscheinlich schnell.
Ja, wir springen
schnell.
Sehr wild.
Ich wollte auf jeden Fall erzählen, da die versuchen da zu backen und zu kochen.
Ja.
Und die schaffen es gar nicht.
Ja, weil die so große Buchstaben
kriegen
das Rezept ja gar nicht.
Die Riesen, die essen das essen den Menschen weg. Und dann sagen die Menschen, ja, wir müssen den Riesen vielleicht das, wir müssen größere Portionen machen.
Ja.
So wie hier, habe ich vorhin auch gesehen, was die für Riesenberge von Brot da hinten liegen haben auf dem Boden.
Ja.
Das ist enorm.
Okay.
Und da geben die das dann den Riesen und die werden aber trotzdem nicht satt.
Verrückt.
Also, und die Moral ist dann, dass...
Ich muss mir jetzt die ganze Zeit vorstellen, dass mir das Banksy erzählt, dann wird es interessanter.
Sie sind blöd. Jetzt können Sie mal erzählen.
Sorry, ich bin heute, irgendwie bin ich heute harsch. Ich weiß auch nicht, wie so eine Dinkelkruste.
Sie lassen nichts in sich keimen.
Ich weiß,
wenn ich Ihnen was erzählen will.
Das muss vielleicht erstmal gehen.
Mhm.
Lassen wir noch einen Text über uns ergehen.
Ja, Sie können die mal die nächste Stunde selber machen.
Wir hören einen Text von Harald Kappel. An der wilden Haltestelle. Ein Lyrik aus dem Ruhrgebiet, wo ja auch gebacken wird.
An der wilden Haltestelle unter dem Fahrplan sammle ich Herzschläge, küsse Worte von deinen Eiscremelippen, betrete deine bunte Pupille, male Träume auf der Netzhaut, dringe durch den Sehnerv ins Geschmackszentrum. Meine Zunge leckt die Erdnussbutter aus deinen Erinnerungen. Ich trinke das Hirnwasser. Es verdunstet als hübscher Nebel. Auf der Kirchturmspitze hängen die Gedanken. Jeder kann unsere Sehnsucht sehen auf dem Fahrplan an der wilden Haltestelle.
Harald Kappel. Ja, ein erotisches Backgedicht, könnte man sagen. Und die Sinnlichkeit von Gebäcken darf man ja auch nicht für bare Münzen. Was haben Sie?
Nee, ich habe nur, vermerkt, wie unverschämt Sie zu mir waren. Schreibe ich alles auf. Und wenn ich es vergessen habe, weil ich so alt bin, dann schaue ich einfach nach in meiner Liste, wer mir alles...
Es tut mir leid, Herr Banksy.
...in die Moderation gefahren ist oder da...
Ich wollte Ihnen kurz was...
Mich hat im Regen stehen lassen, Frau Meisendraht. Sie haben mir gar keine Karte geschrieben, als ich auf dem Schiff war. Das wollte ich Ihnen noch sagen.
Wir haben Regen-Telegramm-Kontakt gehabt.
Mhm, ich habe auf eine Karte gewartet.
Ja.
Eine Karte vom Schiff runter.
Was soll ich dazu sagen jetzt? Wollen Sie jetzt, dass ich vor Ihnen auf die Knie falle, oder was?
Zum Beispiel.
Naja, dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen reden.
Mhm.
Goethe ist ja Ihr Schutzpatron, könnte man sagen.
Ja, wir waren ganz gut miteinander, kann man wohl sagen.
Es gibt eine Anekdote von Goethe, wo er im Frankreich Urlaub ist und auf dem Feld...
Ist es aus der Reise nach Italien?
Genau. Da liegt er auf dem französischen Feld, müssen Sie sich vorstellen, in der, was weiß ich, Normandie oder Bretagne oder wie das alles heißt, und sagt dann so, Weiß- und Schwarzbrot ist eigentlich das Schibolet, das Feldgeschrei zwischen Deutschen und Franzosen.
Ja.
Und er beschreibt da, dass er quasi den Deutsch, diesen französischen napoleonischen Soldaten da ein Schwarzbrot anbietet und die dann quasi, das bringt für sie das fast zu überlaufen und sie rennen dann weg, weil die Franzosen können schwarzes Brot nicht leiden. Das ist ein Culture-Shock-Erlebnis gewesen für die.
Das ist ja auch, gibt's ja auch ein Gedicht dazu. Schwarzes Brot des Morgens, wir trinken dich am Abend, zum Beispiel.
Und ich fand es interessant, dass hier schon das deutsch-französische Verhältnis am Brot aufgezäunt wird,
ja.
Bei Goethe schon. Also auch schon die Verbundenheit im Brot.
Ja, vielleicht hat er das erst ausgelöst.
Weil sowohl die Franzosen haben eine Identität, die sie aus dem Brot ziehen, und die Deutschen machen das ja auch gerne, wenn sie im Urlaub sind. Ach, hier gibt's ja kein richtiges Brot, sie kennen diese komischen, tümmelnden Aussagen schon.
Ja, manche nehmen sich sogar das Vollkornbrot mit in Urlaub.
Genau, genau.
So diese abgepackten.
Diese leckere, die Pumpernickel.
Mhm.
Dieses klassische...
Als könnten die nicht überleben, wenn sie zum Beispiel hier in Dönerladen gehen.
Genau, und da sehen Sie Backen und Nationalismus aber auch deutsch-französische Freundschaft, wenn man sagen kann, Brot zusammen, kann man sagen.
Kann man, in verschiedenen Sprachen gibt es bestimmt das Wort Brot.
Pane integrale.
Ja, man muss aber auch, man muss nicht, wenn man bäckt, muss man nicht Brot machen. Das nee, wissen
das stimmt,
Sie?
Das weiß ich. Man kann auch Zahlen backen zum Beispiel.
Nee, man kann zum Beispiel Ton backen.
Stimmt, Ton backen.
Ton backen.
Man kann auch Braten backen.
Und da sind wir wieder bei Ton, sind wir wieder bei
Musik.
Musik, und was ist Musik? Mathematik.
Ja.
Und dann sind wir bei Zahlen. Ich habe jetzt versucht, das irgendwie zusammen zu... Es ist schwierig, Frau Meisenthal. Unser schwierigstes Thema bis heute.
Ihr größter Fall wird dann irgendwann als Unterschrift dastehen.
Die Sendung im Dönerpalast war ihr Untergang. Wird man mal über uns... Man nannte sie die Sendung. Die ist aber gesperrt gedruckt.
Ja, es wird nicht besser. Wir hören noch einen Text. Und um es auf Trab zu bringen, hören wir jetzt einen schwierigen Text.
Ist ein bisschen schwindlig.
Ja, ich merke schon. Wir reiten hier durch die Normandie und dann am Ende fallen wir noch vom Pferd. Wir hören einen Text von Blumenlehre. Er heißt Spielspannung und Spaß, und genau das ist, was wir jetzt brauchen in diesen schlimmen Zeiten.
Mhm. Kennst du das auch? Bohrende Langeweile. Dein Magen schreit lauthals. Hunger. Gib mir richtig fett geile Dinge zum Mampen. Aber sofort, sonst knallt's. Doch du hast absolut keinen Bock, dich mir nichts, dir nichts, schnurstracks und fast so aufs Geradewohl gen Küche zu begeben und dich dort brav und devot ans Kochen zu machen. Nein, das nämlich fällt dir genau gar nicht ein. Und etwas anderes Gescheites ebenso wenig. Wenigstens nichts, was du nicht im Laufe der letzten Wochen mindestens 2 Dutzend Mal deinen gierigen Schlund hinuntergestopft hättest. Diesen Missstand allerdings lässt sich mit ein bisschen Fantasie wirklich recht locker leicht Abhilfe schaffen. Pass auf! Zock dir einen W20 und einen W10 von deinem lokalen Fantasy-Brettspielladen. Einen W6 wirst du ja sicherlich noch irgendwo daheim rumliegen haben, oder? Dann verfass eine Liste mit deinen 20 Lieblingsgemüse beziehungsweise besten Wissens und Gewissen erhitzbaren Lieblingsobstsorten. Tierisches vernachlässigen wir, der politischen Korrektheit wegen, natürlich tunlichst. Schreibe 10 Zubereitungsmethoden auf einen Zettel. Dazu würfelst du bei Bedarf, also falls die spezielle Herangehensweise es erfordert, eins deiner liebsten komplementären Fette beziehungsweise Öle aus. 6 Optionen sollten reichen, um die Sache gar nicht zu überkompliziert zu gestalten. Von Frittieren, Braten über Grillen und Garen bis hin zu raffinierterem Pochieren und Dünsten, einschließlich entsprechender Nummerierung. Daraufhin überlegst du gezielt, was für sogenannte Beilagen dazu passen könnten, welche Gewürze, wie erstere angerichtet und präpariert werden dürfen. Ist dir der Kniff nun klar? Los geht's! Kochen nach Zahlen, respektive das entsprechende Zeug besorgen, und sag dir das somit gerade entstandene Rezept nicht zu, würfel halt erneut. Spannende Kombinationen und kulinarische Überraschungen beinahe garantiert.
Blumenlehre. Ein Text aus Augsburg. Wollte ich nur dazu sagen, wir können ja auch mal die Internationalität unserer Sendung hervorstreichen.
Ja.
Wir haben Augsburg, wir haben Essen.
Wir haben vielleicht Norwegen mal.
Was?
Norwegen.
Finnland wollte ich mit Ihnen noch besprechen.
Nee, ich wollte jetzt über Norwegen reden.
Ja, dann?
Der Nobelpreis.
Ach ja, okay, gut.
Geht nach Norwegen.
Ja, richtig, richtig.
Zu Håkan Nesser. Nee. Wie heißt der? Fossibär, glaube ich. Jon Fossi.
Kennen Sie ihn? Kennen Sie sein Werk?
Ich kenne ihn nicht persönlich.
Ich habe gelesen von einer Theaterfrau, die hat gesagt, es geht vor allen Dingen bei Jon Fossi jetzt vor allem darum, die Stille zu inszenieren. Also es ist viel ruhig, es ist ein bisschen...
Bisschen wie bei uns gerade.
Es ist wie bei uns gerade. Wir können das vielleicht mal kurz inszenieren, dass wir so ein kleines Jon Fossi als Gedenkstück vielleicht so inszenieren.
Meisendraht.
Entschuldigung, aber du isst.
Ja, genial. Ja, so wirklich
diese
unglaublich.
Spannung,
ja,
die da auch drin steckt.
Also ich finde, wir haben das
wir
gut hinbekommen.
Wir haben Literat nur, und wir haben uns jetzt redlich verdient. Den schwedischen Comedy-Preis. Wir hören jetzt von David Telgin den Text, ein kurzes Gedicht. Geht's Ihnen noch gut?
Ja, absolut. Sehr, sehr gut.
Ihnen ist auch schwindelig, oder?
Nein, nein, ich bin hier gut versorgt mit Cola hier ohne Zucker, aber trotzdem, und auch mit Kaffee ohne Zucker, aber umso besser, also tipptopp.
Wirkt ein bisschen unzufrieden, es tut uns sehr leid.
Wunderbar, ich bin einfach nur eingenommen auch hier vom Geschehen und schwinge mit.
Ja, das Theaterstück hat sie mitgenommen.
Ich habe das Gefühl, dass irgendwie dieser Mehlstaub in der Luft, dass ja unsere Gehirn
verklebt.
Ja.
Das ist das Ganze. Wussten Sie, dass im Dinkel mehr Gluten drin ist als im Weizen?
Faszinierend, Frau Meisendraht. Wirklich, da kommen die wirklich großen Fakten der Literaturgeschichte auf uns zu.
So, aber jetzt David Telgin.
Der Geburtstagskuchen garniert mit Zahlen aus Zucker. Die ess ich, mein Alter vergess ich und genieß ein Stück Torte an diesem schönen Tag.
Das ist ein kurzes Gedicht. Und Sie haben recht, Herr Eisenbart, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir sind noch nicht bei ganz. Wir können uns noch ein bisschen Zeit lassen.
Ich habe mir schon gedacht, Sie leben in einer anderen. Sie haben keine Lust mehr und Sie nehmen dann die Aufnahme und spulen einfach. Sie zehren das dann auseinander.
Ja,
nee, und dann reden wir ganz langsam und
wir werden noch
mit
singen,
tiefen Stimmen.
Liebe ZuhörerInnen, wir werden noch singen, aber es ist noch nicht ganz so weit. Wir haben noch ein bisschen Wegstrecke zu überbrücken bis zu dem hitverdächtigen Triebmittel. Ja. Herr Eisenbart, was gibt's noch so aus der... Normalerweise reden wir immer zum Thema.
Ich sag Ihnen, warum das so ist.
Warum?
Warum heute alles durcheinander ist. Haben Sie schon mal auf den Tisch geguckt?
Ja, wir haben einen Kabelsalat dabei, aus dem Studio mitgebracht.
So sieht's in meinem Kopf aus gerade. Ist kein Wunder, dass es
heute
so eine konfuse Sendung ist.
Aber Eisenbart, ich habe die richtigen Enden der richtigen Kabel in die richtigen Socket reingesteckt.
Aber die Anfang und Enden von den Kabeln, die sind ja richtig.
Ja.
Aber die ganzen, das Zwischendrin, kann man das nicht... Ich muss jetzt mal das Publikum fragen, sieht's bei Ihnen so aus und warum?
Ein Nicken, ein eindeutiges Nicken und ein ganz breites Lachen.
Ah, okay,
ich hier aus dem Publikum.
Dann können wir das so lassen. Hat jetzt jemand schon mal einen Döner hier probiert? Ich würde einen Döner springen lassen. Damit
kann ich Döner verlosen, Herr Eisenbart?
Das ist sehr gut. Wir machen ein kleines Rätsel vielleicht.
Ja.
Wir können nach dem nächsten Text ein kleines Rätsel mit Ihnen spielen. Wir müssen noch die Fragen uns... Können wir das?
Wir können gerne noch einen Text hören, wegen mir.
Und dann gibt es einen Döner hier zu gewinnen. Also strengen Sie sich an, machen Sie sich schon mal einen Knoten ins Hemd, damit Sie wissen, gleich passiert was, damit Sie das nicht vergessen.
Okay, dann bitte ich doch jetzt um einen Text, dessen Autor sich hier reingesetzt hat, ganz frech, und einen Text mitgebracht hat und dann gesagt hat, aber ich lese den nicht. Und dann unsere arme... Sprechmensch habe ich jetzt übrigens gelernt. Ich habe letztens mit einer Autorin gesprochen, denn das jetzt Erzähler heißen jetzt Sprechmenschen.
Okay.
Sie sind jetzt ein Sprechmensch.
Gerne.
Und Sie müssen jetzt dem Autoren in die Augen gucken. Und zwar vorwurfsvoll, während Sie seinen Text vorlesen.
Ich mag
und
seine Texte.
Jeder Blick muss ein kleiner Blitz sein, der in den präfrontalen Kortex hineinstochert und sagt, warum bist du nur so faul? Und in diesem Sinne lesen wir jetzt diesen Text zusammen oder Sie lesen ihn alleine.
Von
Matt S. Barkowski, Die Seele des Backens. Und den hören wir jetzt.
Ich mag keine Geschenke. Als ich jünger war, habe ich mal ein Buch geschenkt bekommen. Das war gerade, als ich in meine erste eigene Wohnung eingezogen bin. Da gab es dann lauter nützliche Dinge, wie zum Beispiel Socken. Oder eben dieses Buch. Das Buch hieß Backen nach Zahlen. Es war ein Kochbuch.
Bis heute habe ich nichts aus diesem Buch gekocht. Das liegt erstens daran, dass ich nicht koche. Und zweitens daran, dass ich keinen Backofen habe. Wie soll ich bitte nach Zahlen backen, ohne einen Backofen? Warum ich nicht koche? Nun ja, ich leide an etwas, was sich Neophobie nennt. Das ist die Angst vor neuen Dingen. Dieses Kochen ist mir doch zu modern. Es wird erst seit 1,5 Millionen Jahren praktiziert. Zumindest gab es da in Äthiopien die ersten Spuren von einer mit Feuer zubereiteten Mahlzeit. Ich selbst bin natürlich älter als 1,5 Millionen Jahre, müssen Sie wissen. Ich bin eine alte Seele und stamme ursprünglich von einem Planeten, auf dem es keine Nahrung gibt. Deshalb tue ich mich mit der Ernährung hier auf der Erde überhaupt schwer. Diese ganze Sache von etwas anderes töten, um am Leben zu bleiben und so weiter, das bin ich von zu Hause nicht gewohnt. Gefressen und gefressen werden, nein, danke. Aber ich muss mich dennoch irgendwie ernähren. Und das mache ich ganz altmodisch. Ich kaufe im Supermarkt Essen, welches man nicht backen oder kochen muss, und füttere es in mich rein. Der erste Supermarkt ist noch keine 1,5 Millionen Jahre alt, werden Sie vielleicht sagen. Und Spuren davon wurden auch nicht in Äthiopien gefunden. Da haben Sie aufmerksam aufgepasst. Vielleicht habe ich ein wenig geschwindelt. Hier ein Rezept aus dem Buch Backen nach Zahlen. Für den Teig 125 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, 2 Eier, 300 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, eine Packung Vanillezucker, etwas Butter für die Form. Für den Belag 200 Gramm Aprikosenmarmelade, 175 Gramm Butter, 130 Gramm Zucker, eine Packung Vanillezucker, 400 Gramm gemahlene Nüsse, 200 Gramm Zartbitterkuvertüre. Na? Schmeckt gut, oder? Man beachte die Zahlen. Ja, es wird nach Zahlen gebacken. Leider habe ich keinen Backofen. Sonst würde ich dieses Rezept mit meiner Briefwaage abwiegen und zubereiten. Vielleicht hätte mir jemand einen Backofen schenken können. Das wäre ein schönes Geschenk gewesen und ich hätte mich darüber gefreut. Benutzt hätte ich ihn selbstverständlich trotzdem nicht.
Matt S. Barkowski. Herr Eisenbart, können Sie Herrn Matt S. Barkowski mal kurz fragen, wer die Interpretation so fand?
Wie finden Sie die Interpretation so bis jetzt?
Sehr gut.
Können Sie ein bisschen weniger kurz angebunden antworten? Was finden Sie sehr gut?
Es wurden Zahlen vorgelesen, anstatt sie nicht vorzulesen. Das fand ich gut, ja.
Wie fühlt sich das an?
Es fühlt sich an, als würde jemand anders mir aus der Seele sprechen.
Wenn Sie Ihren Gefühlszustand mit einem Gebäck vergleichen müssten, welches Gebäck wäre jetzt das Innenleben von Barkowski?
Eine Quarktasche.
Vielen Dank. Schön, dass Sie heute da sind.
Danke,
Herr. Ich würde Ihnen gönnen, wenn Sie den Preis gewinnen würden, den wir jetzt auslosen.
Können Sie Herrn Barkowski von mir auch noch schöne Grüße ausrichten?
Schöne Grüße von Frau Meisendrath, Herr Barkowski.
Vielen Dank. Auch Grüße zurück.
So ein Hofpflege.
Viele Grüße zurück.
Ach so, ich habe schon gedacht, er grüßt dich zurück. Naja, okay. Ich wollte mit Ihnen über die Geschichte von Rezepten noch reden.
Ja.
Denn Rezepte gibt es schon relativ lange, aber auch noch nicht so lange. Was schätzen Sie denn, wann so die ersten Rezepte aufkamen?
Rezepte wahrscheinlich mit der Entstehung der Schrift.
Also Sie haben natürlich recht, die Entstehung der Schrift war ja auch zuerst dazu da, Ressourcen einzuteilen. Also die babylonischen Keilschriften und so waren ja im Prinzip auch nichts anderes als Datenbanken, wie man das heute in der IT sagen würde. Also ich habe hier 10 Körner in die Ecke gelegt. Mein Nachbar hat hier...
Also Inventur.
Ja, richtig. Aber das ist natürlich noch kein Rezept.
Aber haben Sie nicht in einer anderen Sendung mal gesagt, das war dafür da, damit die Steuern richtig abgeführt werden?
Nee, aber das hängt ja zusammen. Sie brauchen ja, um die Steuern zu heben, brauchen Sie eine Inventur. Müssen ja. Wir wissen, wer wie viel.
Da ist ja noch kein Rezept jetzt da.
Genau, da ist noch kein Rezept da.
Ja.
Mein, also was ich gefunden habe bei der Recherche, war Mittelalter. Sogar relativ spätes Mittelalter. Die ersten Rezeptsammlungen.
Und das erste Rezept war der arme Ritter. Das ist jetzt der Plot-Twist in der ganzen Geschichte. Wie geht arme Ritter, Herr Barkowski?
Ja, arme Ritter ist, glaube ich, Weißbrot richtig. Eier und in die Pfanne hauen wahrscheinlich. Milch noch, ja. Bisschen Salz, richtig, ja.
Zucker, Zimt.
Zucker, Zimt.
Und dann in einer Fettpfanne herausbraten.
Und in einer Fettpfanne herausbacken. Herausbacken.
Das ist eines der einfachsten Gerichte, die es gibt, und es hat es gerade bewiesen.
Also das älteste Rezeptbuch, was erhalten ist, zumindest auf Deutsch, ist das Buch von den Gode Speisen. Buch von Gode Speise. Ich bin ja schlecht im Hochmittelalter, Spätmittelalter Deutsch. Aber ich habe Ihnen ein paar Rezepte mitgebracht, auch die mit Backen zu tun haben. Ich kann versuchen, jetzt...
Ist es noch Mittelhochdeutsch,
ja,
oder ist es Spätneuhochdeutsch?
Mittleres Späthoch.
Frühneuhochdeutsch.
Frühes
Spätmittelalter.
Und vor allem dieses Buch ist interessant. Ich habe mir das, kann man oft im Internet anschauen, das ganze Buch. Und es fängt an mit einem Gedicht als Einleitung, wo beschrieben wird, du willst guter Koch werden, hahaha, du kannst ja gar nichts, ich zeig dir das jetzt.
Unverschämtheit.
Und dann geht's los mit der Rezeptsammlung, das sind oft so winzig kleine Absätze,
ja.
Wo dann sehr viel auch schon vorausgesetzt wird. Also das Buch behauptet, dass es quasi aus dem Amateuren gute Köche machen würde,
ja.
Aber setzt zum Beispiel voraus, dass man weiß, wie ein Quarkteig funktioniert,
ja.
Ohne dass das erklärt wird. Und am Schluss, und jetzt kommt der Twist, am Schluss werden nur noch satirische Rezepte aufgeschrieben.
Ja.
Da sind dann, ich kann Ihnen gleich eins vorlesen, das können wir dann nach den Rezepten machen, da ist dann völliger abstruser Irrsinn einfach aufgeschrieben.
Ja.
Einfach als Belustigung, schätze ich mal, oder als, haha, du hast es jetzt gelernt, jetzt können wir ein bisschen Spaß haben zusammen. Ist das nicht mal eine nette Herangehensweise an das Thema Kochen,
ja,
und Backen? Finden Sie nicht?
Also nicht ich, so.
Diese Dreiteilung, dieses zuerst, du kannst ja gar nichts, dir muss ich das zeigen, und dann kommt die Rezeptsammlung, und dann kommt, haha, jetzt mache ich mich
aber
lustig.
Also ich weiß nicht, ob ich das lustig finden würde, wenn ich einen gewissen Kohldampf schon hätte. Und dann würde ich merken, das führt ja zu nichts.
Ich habe zwei Rezepte rausgesucht, die was mit Backen zu tun haben. Ein Kuchen. Die haben immer einen Namen, die Rezepte, die nichts über das Gericht selber sagen. Zum Beispiel hier Nummer 24 aus dem Buch heißt, das ist auch gut. Und jetzt kommt das Rezept. Können Sie mitmachen?
Ja.
Nimm Mandelkern.
Moment.
Haben Sie?
Mandelkern.
Mache das in Siedeme Wasser.
In was?
Siedeme Wasser.
Siedeme Wasser.
Siedeme Wasser.
Herr Barkowski, können Sie mir die Siedeme Wasser geben?
Ja, hier bitte.
Stoß sie und zwinge sie durch ein Tuch oder mal sie.
Ja, Moment.
Nimm schön Härtebrot.
Ein Härtebrot, bitte.
Snitt die oberste Rinde ab.
Ja, Moment.
Schöne und dünne. Schöne und dünne, okay. Sieht gut aus. Snitt danach schieben.
Können Sie es nochmal wieder?
Snitt die oberste Rinde ab, schone und dünne. Snitt danach schieben. Scheiben, schätze ich mal.
Ah ja, ja. Ja, ja.
So dünnest du mögest.
Wie ich mögest?
Ja.
Ja, gut.
Das beginne unter der obersten Rinden.
Ja.
Jegliche Schiebe soll ein Snivel. Sind Snivel. Sind Sinevel. Was heißt das, Herr Eisenbart? Sie haben das studiert.
Das sind genauso wie die anderen, muss man auch das schneiden.
Füge der Schieben viere zusammene.
Ja.
Sammene. Und snitt sie's mal als ein Riemen.
Riemen.
Übrigens, auch hier haben Sie das gemerkt. Da
ja.
Da waren Reim versteckt.
Ah ja.
Früher wurden Rezepte oft gereimt. Es ist fasziniert.
Unglaublich.
Aber ich habe gelesen, es sind oft in diesen von Mönchen zusammengetragenen Rezeptsammlungen sind oft nur noch Reste von Reimen zu finden. Also man merkt, dass da mal was gereimt wurde.
Kann Spuren von Reimen enthalten, stand da immer so hinten drauf.
Wir sind aber noch nicht fertig mit unserem, das ist auch gut. Und snizident wäres über so kleines Mat. Halt die Mandelmilch über das Fjord.
Ja, okay.
Lass sie warm werden. Wirf das.
Moment.
Ist noch nicht warm?
Nee.
Okay, wie lange?
Wir können ja schon mal weiterlesen.
Ist okay.
Es warm ist.
Wirf das Brot da in, dass sie dicke werden.
Ja.
Da rein. Achso, da rein wahrscheinlich. Darin. Da, mhm. da in. Also in die Mandelmilch. Also wir haben jetzt die Mandelmilch heiß gemacht und werfen jetzt Brotstücke rein, kurz gesagt.
Ja, halt woran erinnert uns das? Das riecht doch schon wieder nach.
Arme Ritter.
Ja. Merken Sie was, Frau Meisendraht?
Halten Sie über das Feuer.
Fjord.
Richtig. Sie können das ja tatsächlich.
Ich kann es.
Lass sie sieden und gib es in den Schüsseln und straube ein Zucker darauf. Mhm. Die sind ja wirklich bei den armen Ritter gelandet. Das heißet Kaleus.
Gut, wollen Sie probieren?
Und gib's hin. Jetzt kommt noch die Anrichte. Also mache auch...
Gib's soll ich noch mit hinmachen? Gib's.
Also mache auch andere Milch, ob du Totern dort zu tun willst. Was heißt das?
Da, Dotter noch mit reinmachen.
Ah, aber dann sind wir doch wirklich bei den armen Rittern
gelandet. Das sage ich doch.
Das gibt's doch gar nicht.
Sag
das war
ich doch.
Reiner Zufall.
Hier kommt noch ein Text, bis die armen Ritter hier fertig sind. Und wir müssen aber auch noch das Gewinnspiel machen.
Ja, stimmt. Aber das, wir haben noch Zeit. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Also kein Stress.
Noch eine Stunde?
Ja. Machen wir einen Themensprung und hören jetzt von Katrin Rauch. We can always tell. Aus Österreich. Wieder international sind wir wieder unterwegs.
Körper sind Spektren. An manchen ist Speck dran, an manchen Spinat, Gewürze, Glutamat. Gekocht und gebraten, roh in Salaten, mit Zimt und Zucker, Butter und Panat. Und biologisches Geschlecht ist ein witziger Serviervorschlag. Was du bist, ist ein Körper, leblose Materie, ein Zellhaufen, ein gewaltiger, zu gewaltig, wenn du mich fragst. Da könnten schon ein paar Zentimeter weg hier und da und dort ein paar dazu. Das mundet dem Auge besser, das macht dich verständlich und einordnbar, denn das da, das hat da ja eigentlich gar nichts zu suchen, denn... We can always tell. Ich sag's mal so, dein Körper ist eine Box und du ragst halt leider aus deiner heraus. Denn we can always tell. Erstens, nein. Zweitens, du hast da so einen, also, wie soll ich sagen, also, du hast einen Damenbart. We can always tell. Erstens, nein. Zweitens, Havara, das ist kein Damenbart, das ist ein Badass-Bitch-Bart. We can always tell. Erstens, nein. Zweitens, ich habe einen Körper und der wird mich verraten. Mein Körper wird dir sagen, ob das auch ja zusammenpasst, was du über mich annehmen magst. Ich kann in einer Gruppe Cis-Dudes sitzen. Drei davon haben längere Haare als ich. Wir haben alle ähnliche Kleidung an. Wir trinken alle dasselbe Getränk, sitzen alle gleich da. Einer hat lackierte Fingernägel und ich bin ja eigentlich eh froh, deiner Trinkanimation zu entgehen, aber bitteschön erstens nicht mit den Worten, du bist der Frau, du darfst aussetzen. Und zweitens werden meine Freunde trotzdem dazu genötigt, sich noch drei Stamperl in ihre maskulinen Münder an ihren maskulinen Stimmbändern vorbei in ihre maskulinen Mägen zu ballern, denn ihre maskulinen Lebern sind ja für sowas gemacht. We can always tell. Erstens, nein. Zweitens, ich habe einen Körper und der ist müde. Ich kann mich drehen und wenden, anders stehen, verändern, mit Füßen und Händen rudern und kentern, solange ich nicht an mir herumschnipseln lasse oder Substanzen zu mir nehme. Und das kann man ja wollen, aber ich will es aber nicht wollen müssen. Wird das Erste, was Leute über mich glauben zu wissen, sein, dass, ja, was überhaupt? We can always tell. Erstens, nein. Zweitens, wofür? Was hast du davon? Was willst du mit diesem Halbwissen anfangen, wenn du nicht meine Ärztin bist? Dass mein Körper wenig bis gar nichts mit meinen Lebensgewohnheiten zu tun haben muss, es sei denn, jemand zwingt mich dazu, ist hoffentlich inzwischen bei halbwegs allen angekommen. Also, was willst du mir damit sagen? We can always tell. Erstens, nein. Zweitens, es ist wirklich nicht meine Schuld, dass ihr die Boxen so klein macht, dass kaum jemand reinpasst. We can always tell. Erstens, nein, das könnt ihr nicht. Zweitens, Ich weiß, dass die nun folgende Ausführung kein zielführendes oder diskursfreundliches Argument darstellt, aber haltet doch einfach die Fresse. We can all... Liebe Cis-Typen mit feinen Gesichtszügen, liebe Buben mit Man-Boobs, liebe Siegfrieds unter 1,70, liebe Ingrids über 1,70, liebe Damen, die mehr Bart als ihre Brüder haben, liebe Homo-Frauen mit Monobrauen, liebe Görn mit Girl-Dicks, liebe menstruierenden Männer, liebe Mannsweiber, Znjachtel und verhunzte Burschen, liebe Kings mit kleinen Knien, liebe Queens mit kantigem Kinn, liebe Non-Binary-Dynasty. Körper sind Spektren. An manchen ist Speck dran, an manchen Spinat, Gewürze Glutamat, gekocht und gebraten, roh in Salaten, mit Zimt und Zucker, Butter und Panat. Und biologisches Geschlecht ist ein witziger Serviervorschlag. So ein Rezept aus den USA, bei dem die Mengen nie stimmen und die halben Zutaten nicht erhältlich sind. Oh nein, zu dumm aber auch, da müssen wir wohl umdisponieren. Ach, scheiß aufs Rezept, wir improvisieren.
Vielen Dank. Vielen Dank, Ella Gülden, fürs Vorlesen und Frau Rauch fürs Einschicken.
Ja, Frau Rauch, ich habe es Ihnen gerade mitgeteilt.
Ja, ja, Sie haben mir gerade ein Handy unter die Nase gehalten, was ich auch, also im Theater ist das ja eigentlich nicht schicklich, aber Sie haben gerade was durchgegeben. Machen Sie mal, ich muss hier noch ein Kabel hinzufügen, dem Salat.
Den Nobelpreis für Poetry Slam von der Stadt Tirol, von dem Kanton von Innsbruck und Tirol hat mit über 1000 Euro dotiert unsere Autorin, also die wir sehr gerne schon öfter zu Besuch hatten, Katrin Rauch, bekommen. Erst vor kurzem, dafür noch einen kleinen Applaus bitte. Wir sind sehr stolz, dass sie auch in dieser Sendung drinnen ist.
Dass sie auch tatsächlich als Poetry Slammerin in einer Literatursendung.
Ja, merkt man, dass das gar nicht Gegensätze sein müssen.
Nö. Lässt sich alles verbinden, wenn man nur das richtige Medium und den richtigen Kniff findet, kann man sogar Literatur und Poetry Slam in einer Sendung bringen.
Das
ganz organisch.
Wenn Sie wissen wollen, wie wir das machen, das werden wir nicht verraten. So, wir werden jetzt...
jetzt aber dürfen wir singen.
Soll ich erst noch, damit Sie überlegen können?
Ja, vielleicht die Frage stellen und dann singen wir und danach fragen wir nach Antworten oder so.
Vielleicht möchten Sie das vorlesen?
Welches Buch gibt es tatsächlich? Gesine Schwan, Köfte und Kartoffelsalat, Cem Özdemir, Currywurst und Döner, Jürgen Möllemann, Flugente und Falafel oder... Horst Seehofer, Rindfleisch und Soße.
Ja, denken Sie da mal drüber
nach. Können Sie jetzt mal drüber nachdenken, während wir singen? Sie können vielleicht nach dem Lied noch einmal
die
Fragen hören. Und jetzt werden wir was singen.
Jetzt kommt der Song ganz. Also unsere Tradition, ach übrigens, wir sind auf Eisenbad und Meisendraht, hören Sie hier gerade, nicht nur im Dönerpalast Fizzoletti, sondern auch bei Ihnen zu Hause am Radioempfangsgerät auf Radio Z. Eisenbad und Meisendraht, das Magazin für Eigenart, Underground-Literatur, serviert mit Vorschlag. Und wir hören jetzt den Song um ganz. Wir singen einmal im Monat für eine Person, die von uns gegangen ist. Jetzt klingelt ein Handy im Hintergrund. Also gestorben ist Alfred Dumbledore. Er ist alt geworden, er ist ein Sir.
Albus.
Alfred.
Albus.
Jetzt haben wir auch noch Fact-Checkers hier am Start. Es sollte ein Witz sein. Also manchmal, wenn man Namen so falsch ausspricht, ist es für manche Leute lustig, weil alle kennen Albus Dumbledore. Aber wenn man sagt Alfred Dumbledore, ist es nah dran. Und weil es so nah dran ist, ist es schon lustig ein bisschen manchmal.
Verstehe.
Verstehen Sie es wirklich?
Transferdenken ist.
Ich kann es auch nochmal erklären. Also wenn die Namen sehr ähnlich sind und wenn man dann so einen extrem deutschen Namen für so einen etwas mystischen Albus-Namen austauscht, dann hat es so eine Fallhöhe. Eine ironische Fallhöhe.
Ich glaube, man kann es auch andersherum machen. Der Vorname bleibt lateinisch und der, also zum Beispiel Albus Schickelgruber oder so. Wäre auch sehr lustig. Ich merke das auch.
Sie schreien komisch.
Sie brechen zusammen.
Ja. Mein Bauch tut weh vor Lachen.
Ja.
Also so wird es nichts. C-Dur habe ich gesagt, da haben schwarze Tasten gar nichts zu suchen. Also. Sehr gut, wir kriegen es noch hin. Alfred Dumbledore. Sie dürfen nicht lachen. Ich weiß, es ist lustig, aber Sie müssen sich...
Ich finde es so lustig.
Manchmal ist es so, wenn man die Witze dreimal erklärt, dann hört das Lachen, wird das weniger. Vielleicht klappt es. Alfred Dumbledore. Achtung. Du bist ein guter Sir gewesen. Alfred Dumbledore. Reite auf deinem Besen. Werf Kugeln in die dafür vorgesehenen Körbe und sehe, es gibt Punkte für Slytherin. Alfred Dumbledore. Wie war's im Spiegel? Wurdest du interviewt? Oh, sehr gut. Es war CD, CD. Machen Sie nochmal. Alfred Dumbledore. Warum lachen wir eigentlich? Es ist überhaupt nichts Lustiges passiert. Das passiert uns normalerweise nicht, liebe Zuhörerin. Wir entschuldigen uns für die... Alfred Dumbledore. Hol doch noch was von der Tanke. Es gibt Croissant und Pommes-Schranke. Ich hab mit so einer App Essen gerettet. Und sie gaben mir nur abgelaufenen Red Bull-Schlons. Das ist ein Quatsch heute. Ja, das war Alfred Dumbledore. Ich weiß auch nicht. Ja, ein kleiner Applaus. Aber halten Sie sich zurück mit dem Applaus. Es ist es nicht wert.
Sie machen das dann in der Postproduktion. Ja. Sie machen irgendeinen fertigen Song.
Comedian Harmonists haben wir noch mit AI. Ja,
wir haben so ein fertig produziertes Musikstück zu Hause.
Okay, wir hören noch einmal die Frage.
Also, aber haben Sie schon eine Vermutung? Ich frage mal ins Publikum. Haben Sie eine Vermutung? Ich bin so fasziniert
von dem Klagen. Von dem Lament.
Wir haben Sie abgelenkt von der Frage. Deswegen. Ich wurde für den Namen jetzt abgelenkt.
Dann lassen Sie uns doch einfach nochmal hören, die Frage. Dann haben Sie nochmal 5 Sekunden für die Blitzrunde.
Welches Buch gibt es tatsächlich? Gesine Schwan, Köfte und Kartoffelsalat, Cem Özdemir, Currywurst und Döner, Jürgen Möllemann, Flugente und Falafel, Horst Seehofer, Rindfleisch und Soße.
So, und wer jetzt den Buzzer drückt, der hat die Chance auf einen Döner.
Es hat sich in der ersten Reihe jemand gemeldet.
Wer meldet sich? Ah, Herr Bakowski.
Ich sag Cem Özdemir, Currywurst und Döner.
Wir locken das mal ein.
Ja. Frau Meister. Darf ich noch die Spannungsmusik?
Ja. Unser Kandidat sagt Antwort B, Cem Özdemir, Currywurst und wie hieß der Buchtitel?
Currywurst und Döner.
Currywurst und Döner, sagt unser... Hier ruft schon jemand an. Ich hoffe, das ist niemand, der Ihnen helfen will, den Sie zur Hilfe gerufen haben. Es geht um einen Döner ohne Käse. Können Sie jetzt gewinnen? Wenn Sie wissen, von wem das Buch in Wirklichkeit ist, können Sie anrufen. Wir machen so lange Werbung. Können Sie 10.000 Euro oder 3 Fiat Punti gewinnen.
Sollen wir die Werbung einspielen?
Ja, machen Sie.
Ja, Freunde.
Friends.
Hier ist Markus Söder.
Hallo, das ist Markus Söder.
Ich brauche euch alle.
I need you all.
Um Bayern zu retten.
To rescue the Bavaria.
Also alle. Wir müssen alle zusammen Bayern retten.
I need all of you.
Wir alle.
We all.
Bayern und Bayerinnen.
Bavarias
alle müssen and, Bayern retten.
And und we have to go for.
Das kann ich nur mit eurer Hilfe.
I can only with your help.
Es ist quasi, ich rufe gleich den Notstand aus.
Because it will be a curfew for 20 days.
And wenn wir jetzt nicht Bayern retten, rufe ich den Notstand. Also wenn ich nicht gewinne, rufe ich den Notstand. Wir brauchen alle.
We need all.
Danke.
Thank you.
So, wir sind zurück in der Fragerunde.
Auf der Meisendraht können wir die Wahlwerbung dann rausschneiden, weil es ist ja dann schon vorbei, die Wahl, wenn das ausgestrahlt wird. Ach so. Wir kommen. Sie sagen, Cem Özdemir, Currywurst und Döner. Sind Sie aufgeregt?
Ja, ich bin sehr aufgeregt. Es geht ja um einen sehr leckeren Gewinn.
Sie haben auch jemanden mitgebracht? Im Publikum sitzt noch jemand? Wer ist es?
Ja, das ist der Hans hier, der ist auch dabei.
Hans, glauben Sie, dass Herr Bakowski die richtige Antwort eingeloggt hat?
Ich bin eigentlich wirklich vom Grunde meines Herzens überzeugt, dass der Herr Bakowski eine gute Wahl getroffen hat. Wobei ich ein ganz, ganz klein wenig am Überlegen bin, weil den Schwan hat man ja früher auch auf Festmählern serviert. Ob das nicht ein geheimer Hinweis ist, der da in diesem Quiz untergebracht wurde,
guter Hinweis. Wünschen Sie sich, Sie hätten den Joker genommen, den Publikumsjoker?
Ja.
Was würden Sie mit dem Döner machen, wenn Sie den gewinnen würden?
Ich würde mir erstmal anschauen.
Ja gut, dann lösen wir auf. Die richtige Antwort ist... Cem Özdemir, Currywurst und Döner. Das Publikum rastet aus. Hier steigen manche Leute sogar über die Brüstung und werden von Security brüsk wieder hintergeschmissen. Sie haben gewonnen. Sind Sie? Wie fühlen Sie sich jetzt?
Sehr, sehr müde.
Es ist ja auch schon eine lange Sendung. Ich muss sagen, es wird auch langsam wirklich langweilig. Also wir haben das jetzt ausgedehnt und wir haben ja noch eine halbe Stunde vor uns. Das ist eine Katastrophe. Ich werde den Wahlsperr... Also, ja. Gut, also wir machen weiter im Text. Es hilft ja nichts.
Ach so, Sie bekommen den Preis noch ausgezahlt. Sie machen so lange weiter?
Wir könnten einen Text hören. Vielleicht, wenn Sie jetzt einen Döner zusammen kaufen, können Sie ja an die Theke gehen.
Ja.
Jetzt, und dann kommen Sie zurück, wenn der Text fertig ist.
Gut, ich mache das so, wie Sie mir das sagen.
Ja, genau. Bisschen Aktion, sonst schlafen mir auch die Füße ein hier. So, wir hören einen Text. Ich muss mal kurz auf meinen Sheet gucken, auf meinen Sheet. Ganz kurz, sorry, ich bin ein bisschen... Christian Knieps, ein Autor, der sehr gerne in letzter Zeit für uns einsendet. Hat einen Text mehr zum Thema Zahlen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wir hören einen Text, den Text Pitch Deck von Christian Knieps.
Number Factory ist wie Backen nach Zahlen. Würfel dir die Welt, wie sie dir gefällt. Danny De Pedrosa, Why Jesus, geht zum Boardroom, um seine neue Strategie zu pitchen. Heute ist Senior Management Meeting. Und Danny hat sich eine neue, agile Strategy für Finance, Results and Adjustments ausgedacht. Endlich gab es eine Crispy-Methode, um per multiplen Würfeln die P&L zu generieren, ohne Aufwand, auf Basis von stochastischen Methoden, quasi Advanced Dungeons and Dragons Style mit Unternehmensergebnissen. Er tritt ein und möchte die Stimmung anfühlen, ob er den Flow spüren kann, das vorherrschende Mindset, damit er auf Augenhöhe mit dem Management sein Mission Statement performant präsentieren kann. Er koppelt seinen Laptop mit dem Smartboard und beginnt, das Big Picture auszurollen, will alle mitnehmen und zieht daher alle Register seines Storytellings, indem er von Mehrwert, Employee-DNA und Nachhaltigkeit in systemgeschützten Prozessen spricht, ehe er zum eigentlichen Thema kommt. Dem Outplacement von einigen Low-Performern, da das Würfeln des Unternehmensergebnisses die hohe Kunst, quasi Rocket Science für Raketenwissenschaftler ist. Das gesamte Finance-Team müsste resilienter werden, näher ans Business rücken, Guide und strategischer Berater werden, Steuermann / Frau / divers, feedbackgebend, wertschätzend, mit Augenmaß. Und was ist gerechter als der Zufall? Also warum das Entrepreneurship evaluieren, warum Big Data nutzen und die Unternehmenskultur durch permanentes Coaching umkrempeln, wenn man doch einfach würfeln kann? Das Feedback am Ende seiner Summary ist positiv. Das Commitment des Managements ist vorhanden und Danny ist am Ziel. Er hat mit seiner Keynote zur neuen Unternehmensstrategie nicht nur proaktiv alles gegen die Wand gefahren, sondern auch induktiv und disruptiv eine gesamte Silo-Welt an den Pranger gestellt und ausgewürfelt. Alia Jagda East.
Pitch Deck. Christian Kniebs.
Halleluja. Wer war das jetzt?
Christian Kniebs.
Ich war nämlich kurz weg.
Ja, hat die Küche schon geschlossen?
Nein, das wird uns an den Tisch hingebracht vom Koch selber.
Ah ja, vom Bäcker.
Ja, vom Bäcker. Wir sind in der
Bäckerei.
Ja.
Was haben Sie denn bestellt?
Einmal mit allem. Also alles, ein Döner. Ja, es war ein Döner, den ich bestellt habe. Den habe ich bestellt.
Okay, wir haben ja wieder, also es geht ja gar nicht schön, ne?
Sie wollten mit mir noch über die Kulturgeschichte der Zahlen und Zahlenmystik reden.
Ja, richtig, richtig. Ich hab ein Thema, was vielleicht für uns das beides zusammenbringt.
Ja.
Zahlenmystik und das Backen.
Ja.
Und es ist ein Thema, über das wir auch schon mal Sendung gemacht haben.
Da bin ich jetzt aber gespannt.
Und über das Sie auch wahrscheinlich schon promoviert haben.
Ja.
Es handelt sich um Märchen.
Aha.
Im Märchen spielt Teig
und
Backen oft eine große Rolle.
Ja.
Und Zahlen auch. Also hier kommt Backen nach Zahlen wirklich zusammen. Wenn Sie zum Beispiel denken an Schneewittchen und die Hexen.
Ja.
Die
Brotkrumen. Böse.
Also bei
Hänsel und.
Bei Hänsel und Gretel zum Beispiel haben sie ja zuerst sind. Also Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Haben
wir den Schwan auch wieder als Motiv?
Richtig, den Schwan. Wo, ja.
Der am Schluss, der die Brücke zur Realität ist.
Ja, die Kinder werden in den Wald gesteckt, weil zu wenig Essen da ist. Und auch da, Nahrungsmittel bilden schon mal den Anfang des Märchens, dass nämlich zu wenig Ressourcen da sind.
Ja.
Das ist ja bei Brot oft so das Grundnahrungsmittel. Brot ist ja auch, wenn Sie zum Beispiel an Wolfgang Borchert denken, ist so das Sinnbild für das Bare Minimum.
Draußen sozusagen. Vor dem Brot.
Draußen vor dem Brot. Hänsel und Gretel, die Familie hat zu wenig zu essen, also werden natürlich zuerst die Kinder in den Wald geschickt.
Die haben wahrscheinlich Inventur gemacht, aufgeschrieben und dann steht da, guck mal an, wir haben doch gar kein Essen für vier.
Genau. Und dann zuerst nehmen sie Steine, um quasi den Ariadne-Faden zu spannen, das ist jetzt zum nächsten Thema wieder, zum letzten Thema.
Ja.
Also den Weg wieder zurückzufinden, die Steine verschwinden. Nee, wie war es? Zuerst Brotkrumen oder zuerst?
Zuerst die Steine.
Zuerst die
dann
Steine.
Hatten sie aber keine Steine mehr.
Genau, richtig.
Dann haben sie Brot genommen.
Dann haben sie gebacken. Die letzten Reste Brot.
Hänsel hat zu Hause nämlich so einen kleinen Brotofen gehabt und hat dann gesagt, Moment mal, ich habe keine Steine mehr, aber ich könnte doch ein bisschen, stell dir mal vor, ich würde aus Brotteig würde ich Steine machen. Und Gretel hat gemeint, das funktioniert doch nie. Und er so, doch. Dann sagt sie, die verbrennen doch im Ofen, wenn die so klein sind. Weil es ist ja über 300 Grad, das muss man kleiner machen, größer machen. Dann sagt er, ich probiere das mal aus.
Ja.
Dann, erster Versuch war gar nichts. Und dann hat er aber, dann hat es doch irgendwann funktioniert. Und dann hat der Vater gesagt, komm Kindchen, wir gehen jetzt in den Wald. Und da waren die aber noch so heiß, dass sie ihm rausgefallen sind aus der Hand.
Ja.
Und dann war das...
War der Weg markiert.
Genau.
Aber sehen Sie... Wir haben Brot am Beginn, wir haben Brot als Wegmarkierung und dann laufen sie zum Hexenhaus, das ja auch aus...
Brot,
aus,
Pfeffer
aus Kuchen. Aus Backwaren, um es mal kurz zu
sagen. Ja.
Aus Backwaren gebaut ist.
Sogenannte Tiny House, aber eine bestimmte Art von Tiny House.
Und da habe ich mir, ich habe mir letztens gedacht, das ist im Wald ja auch finster und bitter kalt, ja, aber es ist ja auch feucht und pilzig. Also im Prinzip wird ja dieses...
Hefe zum Beispiel. Das ist, da weiß man schon, wie das Haus groß geworden ist.
Die hatten damals schon Sachverstand
in
der Märchenzeit.
Ja,
und,
in der andere, ja genau.
Genau. Und dann kommt die Hexe, nimmt sie gefangen.
Ja.
Weil sie zu nah an das
Warum Haus... Warum eigentlich?
Ja, weil die an dem Haus rumgegessen haben. Auch hier wieder, das gibt das Backwerk als Auslöser für die Umkehrung in die Anderswelt. Wir haben ja schon mal eruiert, das Hexenhaus steht für den Zugang zur Unterwelt.
Ja.
Und die Welt gerät aus den Fugen, sobald man diese Schwelle überschreitet. Und in dem Hexenhaus, aus den Backwaren, ist ein Ofen. Und da wird dann schon wieder gebacken.
Ja.
Und dann, wie gesagt, also dann wird der gemästet.
Wer jetzt?
Der Hänsel.
Ach so, ja.
Und dann ist im Prinzip, ja, das ist die Märchen. Also, oder wollten Sie noch, ich wollte nur sagen.
Nee, wo kommen die Zahlen denn jetzt?
Ach so, die sind im Märchen sonst immer drin. Aber ich glaube, es kommen auch Zahlen noch vor. Ich hatte gehofft, dass ich auf Ihre Expertise da bauen kann.
Ach so.
Kommen da Zahlen vor?
Ich glaube, die gehen sogar dreimal in den Wald.
Ja,
und beim dritten Mal funktioniert der Trick nicht mehr, weil dann sind die Kiesel sind wirklich zur Neige.
Die Zahl 3 ist ja, steht ja für die Vielzahl. Also 2 sind noch die, ist sozusagen noch gerade...
2, 2 is a party. Nee, 3 is a party.
Genau. Und sobald sie die dritte Person hinzufügen, haben sie eine Menge, eine Gruppe.
Ja.
Deswegen ist das so.
Bisschen langweilig auch das Thema.
Ich fand aber die Hexe ganz gut.
Die Hexe ist sehr interessant. Die habe ich mir
richtig gut vorstellen können, wie dann wie das so verschimmelt und man dann eigentlich so reinbeißt und so denkt, bäh,
bäh. Aber nee, denen schmeckt es ja auch gut. Wie ist es zum Beispiel, jetzt, Sie kennen sich ja mit Zahlen aus.
Ja.
Zum Beispiel die Zahl 4.
Ja.
Ist ja in Japan eine sehr verbrannte Zahl. So ungefähr wie 13 in Deutschland.
Ja.
Also und da, das ist nämlich das Thema, ne?
Unglückszahl.
Die 13. Fee.
Ja.
Die lassen sie nicht rein.
12 ist eine Zahl der Vollkommenheit. Und wenn man dann
Warum? 3 mal 4? Also 4 ist ja gut, 3 ist gut, 3 mal 4 ist 12 und dann die 13, das ist natürlich, da ist die Kacke am Dampfen. Und dann wird die ausgeladen von der Feier.
Ja.
Und dann sagt sie, jetzt gebe ich es euch.
Jetzt backe ich euch aber was.
Und dann werden, Sie wissen ja, wie das war, Max und Moritz fallen dann in die Getreidemühle.
Richtig.
Und werden dann zu Brot gebacken.
Ja. Also auch hier ist das Mehl oder der Teig auch wieder so eine bindende Substanz.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Die Streiche der Max und Moritz plötzlich so in der Zeit festhalten. Und Teig und Zeit ist ja auch ein Thema. Teig braucht Zeit, um zu gehen, um zu backen. Es ist immer auch ein Slow Cook, ein Slow Eat Contest. Wet T-Shirt Eat Contest.
Slow Food.
Slow Food. Sie. Ich meine Slow Food, genau.
Wir werden jetzt mal reinhören in den glücklichen Gewinner. Der Döner ist mittlerweile verspeist. Wir hören jetzt mal rein. Unser Autor hat ein kleines Gedicht. Glaube ich, er möchte improvisieren. Später. Er verdaut jetzt noch. Aber ganz kurz, wie war's?
Es war ein Döner. Es war schon okay, war in Ordnung. Aber war kostenlos, deswegen noch besser.
Das ist wirklich, das ist die Begeisterung hier. Da kann man bei Eisenbad und Meißendraht auf frei Bordsteinkante noch richtige Euphorie erfahren. Dieser glückliche Zuschauer hat diesen Döner gewonnen. Wenn Sie auch nächstes Mal gewinnen wollen, dann folgen Sie gerne unseren Live-Daten auf der Homepage, die wir immer sehr gut pflegen. Wir hören jetzt einen Text.
Wir hören einen Text von Harald Kappel.
Ja.
Jetzt holen wir die großen Kaliber raus. Harald Kappel aus Essen, was natürlich thematisch auch nicht besser passen könnte. Tiere in der Ausstellung heißt der Text. Und es ist ein Gedicht.
In der Glasmenagerie stellen sie gefaltete Gedanken und leere Bücher aus. Ich wende mich ab. Hinter den beschlagenen Fenstern wirkt ein eiserner Fasan, altbackene Liebesbriefe in den Trinknapf. Zwischen den Zeilen schlummern Giftpilze. Ich trinke mit zusammengepressten Lippen, doch ich trinke. In meinem Kopf gerinnt flüssiges Quecksilber zu Erinnerungen. Unten in der Küche 200 Jahre erbärmlicher Alltag. Gott sei Dank ertrunken, der Vater, ein langweiliger Specht. Oben am Nachthimmel traumwandelnde Ansammlungen. Ein silbernes Luftschiff, ein weißer Zwerg, ein schwarzes Loch. Hübsche Fantasien. Ich wende mich ab. Mittendrin, ich male hübsch ein hilfesuchendes Bildnis. Ich stempele es zur Sicherheit 5-mal. Unter dem Namen Brückengeländer lebt ein dunkler Fluss mit einer schimmernden Haut. Zwischen den Wasserfällen schwimmen ungestempelte Fische aus der Unterwelt, ein ertrunkener Specht. In der Glasmenagerie öffnen sie die leeren Bücher und stellen meine Gedanken aus.
Danke an Harald Kappel.
Sie schneiden dann den Applaus direkt ans Ende vom Text.
Ja.
Ja, doch.
Aber ich finde auch so ein bisschen Awkward Silence hat noch nie geschadet.
Mhm. Mhm. Bis heute.
Wir rasen schon aufs Ende zu. Ich bin sehr froh, dass noch ein paar Nasen, ein Pass pro Toto, habe ich gelernt,
aha,
hineingeschneit sind.
Wir haben Nase fürs Gesicht und Gesicht dann für Person.
Genau, genau, genau.
Ah ja, Sie haben die literarischen Stilmittel vorhin nochmal durchgelesen, haben ihr Grundwissen Deutsch, wie hieß nochmal der, den haben Sie nochmal gewälzt.
Mhm.
Und welche Stilmittel haben Sie heute alle rausgehört, Frau Meisendraht?
Onomatopoeie bei dem... Naja.
Ja.
Das war so bum bum.
Alliteration, Falafel und Flugend.
Ach so, Flugend.
Genau.
Ja. Ja, und...
Langweiliges Ellipsen Thema.
Waren einige dabei.
Das ist schon immer mein Lieblingsthema gewesen. Einfach irgendwo die Stilmittel raussuchen. Und dann glauben, man hätte was über den Text gesagt.
Ja, haben Sie noch irgendwie Wünsche, über was wir noch reden sollen? Weil noch haben wir ein paar Minuten Zeit. Jetzt, sonst kommen wir überhaupt wieder nicht zu Potte. Zu Potte auch, schön, nicht wahr? Also, ja.
Sie überraschen mich immer wieder. Ich habe nur überlegt, ob wir über die Kulturgeschichte des Backens noch irgendwas sagen möchten. Ja. Denn wir haben jetzt viel über Brot geredet. Wenig über zum Beispiel Kuchen.
Was wollen Sie denn jetzt an Kulturgeschichte?
Ich wollte nur sagen, dann sollen Sie eben Kuchen essen.
Ach so, ja natürlich, es geht um die Französische Revolution.
Haben Sie mitbekommen? Nehammer?
Nee.
Wo er gesagt Hammer? Hat, na die armen Menschen, die sagen immer, sie bekommen nicht genug zu essen. Aber ich sage jetzt mal, ich muss es irgendwie paraphrasieren, damit wir nicht... Ja. In die Bredouille kommen. Ja. Bei Radio Z darf man ja keine Markennamen sagen, ja, aber der hat gesagt, wieso können die ihre Kinder nicht ernähren? Ein Hamburger, ein Klappbrötchen bei dem Restaurant mit dem großen M.
Ja.
Das kostet nur 1,40 Euro. Dazu Pommes, da hat man dann mit 2,70 Euro hat man seine Kinder ernährt.
Mit einem
ein Hamburger und eine Pommes.
Das ist fast wie bei Hänsel und Gretel. Wenn man
das ist ein bisschen wie bei, dann sollen sie eben Kuchen essen, wenn sie mich fragen. Ja. Das Volk hat kein Brot, dann sollen sie eben Kuchen essen. Das hat der einfach so auf einer Wahlkampfveranstaltung gemacht. Der eine hat noch reingerufen, wieso nicht Fleischpflanzerl essen? Das ist ja österreichisch, sagen die alle immer ein bisschen anders, ne? kam der eine, hat gesagt, Schlagobers. Hat aber nichts mit der Unterhaltung zu tun gehabt. Ja. Aber wie finden Sie das?
Ja, ich finde es großartig, was Sie da...
Die sollen...
Bitte? Also das läuft jetzt, nein, aber ja.
Das ist es in 2 Wochen live dann am Radio. Die Leitung ist ein bisschen länger nach Nürnberg. Und deswegen, aber später kommt es live.
So ein Dosentelefon.
Ja, aber das, ich fand das wirklich enorm,
ja,
dass man sagt, ist doch alles nicht so schlimm, kann man seine Kinder doch, hier, Brot ist ja...
Ja, aber es ist ein altes Thema, nicht wahr? Das kam ja aus der Französischen Revolution und natürlich ist auch, da vielleicht ist auch gerade so ein bisschen die Stimmung auch in die Richtung.
Vielleicht.
Dass man so Köpfe abschlägt mal aus Spaß oder...
In Österreich fallen die ja von selber runter, die Köpfe. Das muss man ja wirklich sagen, da, also mit der Regierung.
Ja.
Naja, ein bisschen brisant jetzt am Schluss geworden. Ja,
jetzt haben Sendung. Sie aber nochmal die großen Kaliber hinausgezogen.
War ja. Und so. Pfannkuchen gibt's auch noch. Herr Bakowski, haben Sie Ihr Gedicht jetzt fertig geschrieben? Nee, noch nicht. Er grübelt noch.
Wir können noch kurz über die universelle Bedeutung von Backwaren und natürlich,
ja.
Ich nehme jetzt Brot, aber warum nehme ich Brot? Weil es natürlich das Urbackwerk ist, nicht wahr? Also früher hat man, stellen Sie sich vor, bevor das Brot erfunden wurde,
ja,
hat man
nur Körner Steine gegessen.
Steine und Körner gegessen.
Ja, und die sind dann im Bauch zusammengekommen und durch das Reiben von den Körnern an den Steinen ist sowas wie Mehl draus geworden.
Brei,
und das,
gleich.
So ein Brei.
Genau. Und dann hat man diesen Brei in der Sonne liegen lassen.
Erstmal wieder, wieder raus.
Man hat ja früher auch wieder gekäut. Ja,
man hat es dann auf den Stein gelegt.
Ja.
Da musste man noch die ganzen Steinchen rauspulen. Und dann nach 2-3 Wochen war sowas wie ein Brot da draus gemacht.
Und das war dann das erste Fladenbrot. Und Sie lachen jetzt?
Nee, ich lach gar nicht.
Aber das war wirklich so.
Und wenn man das länger liegen gelassen hat, da haben wir auch schon drüber geredet, ist Bier draus geworden. Ne? Haben die alten ÄgypterInnen, die haben aus Brot und dann, wenn man zu viel Bier trinkt und dann wiederholt sich der ganze
Kladderadatsch. So ist auch natürlich der
Sauerteig
entstanden, weil
das Sodbrennen.
Bier, man hat dann wieder den Teig genommen, hat wieder ein bisschen Bier zurückgekippt in den Teig. Und dann ist der plötzlich ganz fluffig und lecker geworden.
Mhm.
Und deswegen macht man jetzt ja auch...
keine Steine mehr ins...
Man macht jetzt ja Pizza auch wieder mit, indem man das... Also mit dem Sauerteig und dann heißt es anders. Ich habe vergessen, was heißt, aber... Wissen Sie, was ich meine? Wie heißt das nochmal? Piazza
Pizza so. Neapolitana meinen Sie. Das ist...
Pinsa,
vielen Dank aus dem Publikum. Wir haben ein sehr gutes Publikum
also jetzt
heute.
Also hat man ja Pinsa, nicht
Pinsa.
Wahr? Ist auch nicht spannend. Wir hören nochmal einen Text, vorgetragen von Ella Gülden, geschrieben von Ella Gülden. Hat der Text einen Titel?
Granatsplitter. Ausnahmsweise wird ein Film über einen männlichen Künstler nur mit dessen Vornamen betitelt. Anselm. Kann sich einreihen hinter Frieda, Paula, Tove und vielleicht neben Lotte am Bauhaus. Jedenfalls reist er nicht im Schatten von Caravaggio ins Dali-Land. Anselm Kiefer, Alchemist, Provokateur, der größte Mythos ist der Mensch selbst, sagt er einfach so reingeschnitten in den Trailer. Und verbrennt zuvor groß aufgestellte Bündel von Ehren und es raucht sehr. Auch auf seinem Bild von früher so, wegen der Siglin Sulamit. Dein goldenes Haar, Margarete. Dazu eine Vanillestange vom Backwerk. Verkauf ab Werk. Brandneue Treter vielleicht auch an die Krautstampfer. Reimen sich auf Sauerampfer. Vielleicht das Erste, was jemand mampft, wenn sie er ins Gras beißt. Another one bites the dust, not yet. Dreh die nicht um, nur die 2 Euro, diese Zwickel bitte. Vielleicht ist der Erasmus von Rotterdam drauf oder der Willy Brandt beim Kniefall in Warschau oder moderne Kunst aus Griechenland. Sammeln tun wir die trotzdem nicht. Der Sparfuchs muss jetzt kleinere Brötchen aufbacken und die Kröten beisammenhalten. 1, 2, 5, 7, wo ist denn der Schmalhans Küchenmeister geblieben?
Es pfeift inflationär von den Dächern. Lieber ein Spatz auf dem Dach als gar keine Taube. Alle Vögel sind noch nicht da. Viele Vögel sind bald weg. Flügge geworden oder aus dem Nest gefallen. Noch kein Ei gelegt. Au, Backe, Backe, Mutterkuchen. Man sieht ihnen ihr Alter gar nicht an. Alt genug für die Schwarzwälder Kirsch, zu jung für die Schwarzwaldklinisch. Es gibt übrigens eigentlich schon lange keine Granatsplitter mehr als konditorische Spezialität zu erlangen. Ich habe ölige Hände und Öl in meinem Bauch, singt derweil Sophie Hunger in 1983. So ist das beim Snacken, Fingerfood, heiß und fettig. Gewürzschnitte und halbe Butterseele, Nussecke und Käselaugenstange, Kürbiskernsemmel und Quarktasche, so weit und so lecker das Lieblingssortiment vom Pausenbäcker. Sinds, hieß der, sinds genug Pfennig, ne? Den Cent-Schock gab's auch schon früher beim Bäcker.
Vielen Dank.
Wenn Ihnen das zu schnell gegangen ist und Sie die ganzen tollen Querverweise nicht verstanden haben, dann können Sie diesen Text auch ab sofort in unserem auf unserer Homepage nachlesen, eisenbadmeißendraht.de, wo sowieso sämtliche Texte dieser Sendung und aller weiterer Sendungen zum Nachlesen und Nachhören da sind, zumindest wenn wir dran gedacht haben.
Ja.
Vielen Dank für diesen sehr spaßigen Text.
Sehr gern.
Ist schon 18 Uhr jetzt fast. Wir waren 14 Stunden in der Backstube und haben Teig geknetet, Mehl gebacken.
Es ist ja auch eine körperliche Tätigkeit, das Backen. Also es ist ja auch mit allen Sinnen würde der. Ich habe hier beim Deutschen Brotverband, habe ich auf der Homepage ein bisschen recherchiert. Sie glauben nicht, wie schön Brot ist, wenn man da so 2 Stunden lang auf dem Deutschen Brotverband Homepage surft, wird einem richtig schön beigebracht, wie toll Brot ist. Und da wird dann gesagt, dass mit allen Sinnen gebacken wird. Also der Bäcker oder die Bäckerin oder
zum Beispiel, die also alle Sinne machen Sie jetzt mal vor.
Zum Beispiel Mehl als Beispiel nur. Oder Mehl.
Oder das klingt aber lecker nach Mehl.
Oder meine Haut spürt Hefe.
Aua, ich bin voll in das Mehl gefallen, Meister.
Oh, Schüler, jetzt muss ich dir wieder Züchtigen beibringen.
Aua, ich habe überall Mehl.
Du bist eine riesige, eine Knalltüte bist du, eine Mehlknalltüte.
Ist mein erster Arbeitstag.
Nein, du bist schon seit 10 Semestern studierst du jetzt hier schon Backen bei mir und kannst noch immer nicht, also...
Das sieht aber lecker aus. Ich habe überall Mehl. So mit allen Sinnen können Sie da Backen erleben, wenn Sie beim Deutschen Brotverband mal hinschreiben.
Ja. Wollen wir noch kurz über Backen und Literatur sprechen?
Gerne.
Es gibt nämlich eine Fülle. Es fängt ja schon in der Bibel an.
Eine Füllung?
Eine Fülle an Beschreibungen von Bäckereien, Backwaren.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel denken Sie an das Alte Testament. Welche Backware fällt Ihnen ein? Natürlich das Lembasbrot, ist doch klar. Denken Sie an das
Neue vom Himmel fällt.
Richtig. Und denken Sie an das Neue Testament. Was fällt Ihnen für eine Backware ein?
Die Fische, die Speisung der 5000.
Richtig, die Bespeisung der 5000er.
Wo es Fischbrötchen gab.
Richtig.
Und dann so, hat jemand was zu essen dabei? Ja, ich habe noch ein Fischbrötchen. Aber das langt doch nie für 5000 Menschen. Und dann hat Jesus gesagt, wart nur ab. Und dann ist er wie Hänsel in den Wald gegangen, hat immer ein bisschen Brot.
Ja, und ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt eine Kurzgeschichte von Wolfgang Borchert. Wollen Sie die mal kurz, wie ist das mit das Brot? Die
das ist, das Brot? Wo der Mann im Bett liegt und die Frau.
Ja.
Und der Mann, der denkt sich, Mensch, jetzt habe ich einen Kohldampf.
Ja.
Und die Frau sagt, sagt nichts, die Frau schläft. Und dann sagt der Mann, ich gehe jetzt mal an den Kühlschrank, schau, ob noch, wir müssten noch Brot haben.
Ja.
Und die Frau sagt immer noch nichts.
Aber sie sagt ja, ich will immer von der Schrippe will ich immer die untere Hälfte. Und er sagt, er will eigentlich immer die obere.
Und dann schneiden die es ganz oft durch.
Ja.
Und dann sind es ganz dünne Brotchips.
So ungefähr war das. Das ist Trümmerliteratur.
Ja, genau.
Ich habe hier noch ein paar aufgeschrieben. Szenen eines Backens. Bei der Blechtrommel zum Beispiel kommt es vor.
Ja.
Er versteckt sich im Teig.
Oh, das habe ich vergessen.
Und das ist ja interessant.
Und auch da findet er dann die Blechtrommel?
Der Teig als Versteck scheint in Nachkriegsdeutschland auch irgendwie wichtig zu sein. Es hat ja eine Konsistenz, die einen auch verschlingt und die auch so ein bisschen Schutz bietet und warm ist. Ja, auch wenn sie in so einen aufgehenden Teig reinsteigen, das ist ja auch warm und hält einen ja auch.
Ja.
Das ist bei der Blechtrommel. Was fällt Ihnen denn zur Literatur und Backen und Brot und Teig ein? Ach, kommen Sie, hauen Sie einen raus.
Nee, bin jetzt blank.
Vielleicht was mit Zahlen?
Nee, habe noch nie.
Schwieriges Thema. Ist auch wirklich ein schwieriges
Thema. Schwieriges Thema, Frau Meisendraht. Das machen wir nicht mehr. Nächsten Monat machen wir das nicht, das Thema. Dann machen wir anderes Thema. Was ist nächsten Monat Thema?
Ja, wir sind im Thema Queer nächstes Mal.
Ah ja, ja, sehr gut. Ah, in Zusammenarbeit mit der Sendung Radio Gaze.
Ja.
Da bin ich schon sehr gespannt, wie das wird. Es gibt dafür sogar einen Untertitel,
ja.
Weil wir haben ja sonst immer coole Texte, nice interpretiert. Und diesmal heißt...
Ja, Sie dürfen selber.
Schwule Texte, heiß interpretiert. Ja. Also ist noch ein Arbeitstitel.
Ist noch ein Arbeitstitel. Wir arbeiten noch dran, um die Bandbreite abzubilden.
Wenn Sie Texte für uns haben, die zum Thema passen oder auch nicht passen, dann schicken Sie die bis zum 10. des Monats, dann haben wir auch noch Zeit, daraus Lesungen zu produzieren. Zum Beispiel mit unseren beiden SprecherInnen, die heute da sind. Ich wollte mich schon mal, also weil es so langsam, glaube ich, aufs Ende zugeht.
Es geht langsam aufs Ende zu.
Aber wie viele Texte haben wir noch?
Zwei Stück.
Das ist schon wie, es ist Wahnsinn. Das ist
die Zeit ist
so an uns vorbeigerauscht. Ja, es ist unglaublich. Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir uns um Kopf und Kragen gefaselt haben.
Wir hören jetzt noch einen Text. Machen wir erst den David Telgin noch dazwischen. Jetzt ist die Geburtstagstorte dran, richtig? Number ja, Cake.
Genau.
Das war eine kleine Finte von uns, das war ein bisschen gemein. Bitte um Nachsicht.
Ich back dir einen schönen Kuchen. Verrühre den Teig. Schneide die Zahlen aus. Garniere sie mit Beeren, Schokolade und feiner Creme. Kaffee und Sahne gibt es auch dazu.
David Telgin, Juli Kling. Ein Gedicht, könnte man sagen. Ein Gedicht.
Das war Eisenbart und Meisendraht. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute eingeschaltet haben. Jetzt kommt die Strafzeit im Anschluss. Da kommen hier jetzt schon ganz fleißig die ModeratorInnen reingewuselt. Hallo. Ja, wir sind hier gleich weg.
Ja, hallo.
Hier hat gerade schon einer angerufen, haben wir gesagt, nee, das ist erst um 18 Uhr Strafzeit.
Das machen die manchmal. Kann ich hier schon aufbauen?
Moment mal, haben Sie da angerufen bei uns?
Nein, ich doch nicht.
Wenn Sie die Sendung nachhören wollen, können Sie das eine Woche lang unter radio-z.net.
Kann ich jetzt hier aufbauen?
Ja, machen Sie doch. Ja,
okay.
Dumme Frage.
Ich habe nur einen Laptop dabei.
Sie können in die Radio-Z-Mediathek gehen oder geraume Zeit warten, dann taucht es auch irgendwann auf unserem Podfeed auf. Dann, wenn Sie so ein Gerät zu Hause haben, müssen Sie gar nichts machen.
Okay, sehr gut, dann mache ich das jetzt. Machen Sie mal weiter Ihre Sendung, ja? Bin hier nur zu Gast.
Entschuldigen Sie?
Ja?
Sie sind der Moderator von der Strafzeit.
Ich bin der Moderator von
der Strafzeit. Sind Sie Mario Adorf?
Nein. Wie kommen Sie darauf?
Seien Sie ehrlich.
Okay, ich bin's.
Wenn man jemanden errät, muss man sagen, wie bei Vampiren.
Okay.
Wie fanden Sie die Sendung?
Ich habe jetzt nicht viel mitbekommen. Ich habe hinten noch Texte gelernt, weil ich lese jetzt gleich noch Texte vor. Räuber Hotzenplotz.
Eigene Texte?
Ja, Räuber Hotzenplotz. Ist mein eigener Text. Habe ich geschrieben.
Räuber
Unter
Hotzenplotz?
Pseudonym, ja.
Von Mario Adorf?
Von meinem Pseudonym,
ja. Den ersten Band, oder?
Ja.
Die psychosexuellen zweiten und dritten Teile vielleicht?
Der mit der Pfeffermühle, den habe ich
gesehen. Der mit der Pfeffermühle?
Ja.
Faszinierend.
Ja, ich mache jetzt mal weiter hier.
Wir
ja.
haben zum Raus.
Zum Rausschmeißen haben wir noch einen Text. Danke, Herr Adorf.
Okay.
Wir haben zum Rausschmeißen noch einen Text.
Hier geht das Saallicht langsam an.
Ja, aber ich wollte mich noch bedanken. Wir sind ja jetzt hier nochmal, wir müssen uns vielleicht bei den VeranstalterInnen bedanken, die uns hier an diesen Tisch gesetzt haben.
Ja, vielen Dank. Die sitzen jetzt auch da und sind ganz freundlich und geduldig.
Ja, sagen keinen Mucks, einfach weil sie so andächtig, so eingenommen von dem Zauber der Literatur sind. Von diesem Tischfeuerwerk der Worte und der Gedanken und der Philosophie, die wir hier heute zu Buche gebracht haben.
Wirklich druckreifer, sehr guter Sprache haben wir das heute über die Bühne gedengelt und die GastgeberInnen von diesem Festival, die hier jetzt sitzen am anderen Ende des Tisches,
bedanken sich auch ganz herzlich bei uns.
Ich glaube, mit einer Träne im Knopfloch winken sie uns zu mit einem Taschentuch. Da werden Luftküsse.
Und sie haben ja auch, ich habe auch vorhin von den VeranstalterInnen schon gehört, dass sie sich ein bisschen ärgern, dass sie uns in so eine Bäckerei, in so eine Nische reingesetzt haben, wo ja im Prinzip auch niemand vorbeiläuft.
In die Schrotmühle hinein.
In die Schrotmühle. Aber sie haben auch gesagt, nach dem, was wir jetzt dieses Jahr geboten haben, wird nächstes Jahr kriegen wir die Hauptbühne. Habe ich gehört.
Die Hauptbühne ist dann wo?
Im Schlosspark, da gegenüber von dem Techno-Rave, der gerade stattfindet. Habe ich vorhin schon so ein bisschen reingehört. Da ist Literatur versus Techno. Das ist so ein Battle-Ding. Und dann müssen wir uns ein bisschen mit den Ravern müssen wir irgendwie.
Und dann machen wir Back-to-Back. Legt jeder die Texte auf,
Back-to-Black. Ja, wir machen, ja. Genau.
Das war Eisenbahn und Meisendraht.
Also, danke.
Mit unseren großartigen Leserinnen, Ella Gülden.
Ja.
Ein Applaus bitte. Wollen Sie noch was sagen?
Ich habe noch einen Text vor mir, den ich noch lesen würde, wenn das noch Teil.
Der kommt ganz am Schluss, ist der Rausschmeißer.
Also, okay, gut.
Ja.
Gut. Sonst fällt mir jetzt nichts mehr ein.
Macht ja nichts. Und Julie Kling.
Danke, also so. Ich bin natürlich.
Nee, Sie sind jetzt,
danke,
Sie haben jetzt Pause.
Danke.
Sie sind ruhig jetzt. Und Julie Kling nochmal. Sie haben sehr gut gelesen.
Ich danke Ihnen. Ich freue mich, dass ich den weiten Weg von Portugal nach Spanien bis hierher nach Erlangen zu euch gelaufen bin.
Sag mal, versöhnlich sage ich mal, alle Wege führen nach Erlangen.
Ja, hahaha. Okay. Das war jetzt Ihr letztes. Ist das der Ernst jetzt? Okay.
Hat Ihnen das nicht gefallen?
Nee, überhaupt nicht. Aber es ist wohl nicht egal. Ich habe auch nicht abgeliefert heute. Sie können, ich wollte mich trotzdem bei dem Freibordsteinkante-Festival trotzdem bedanken.
Ja.
Auch wenn die jetzt so auf Knien und so, tut uns leid, das war alles so schlimm. War nicht so schlimm. Wir hatten riesen Spaß in dieser Nische. Wir haben Döner gegessen, wir haben Döner gerochen. Mit allen Sinnen haben wir Literatur erfahren.
Ja.
Und dafür sind wir ja hier.
Ja.
Im Endeffekt.
Dann noch viel Spaß auf dem Festival und nicht vergessen, ich bin Banksy.
Und zum Abschluss hören wir jetzt eben den letzten Text, der noch auf der Pfanne, im Ofen gewartet hat, noch gegart hat, aufgegangen ist, von Carsten Stephan, richtig? Den Track, wollte ich schon sagen, Backe, Backe, Kuchen.
Backe, Backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen, wer will guten Kuchen backen, der muss haben 144 Sachen. E100, E101, E102, E104, E120, E122, E124, E129, E131, E132, E133, E140, E141, E142, E150, E151, E153, E155, E160, E161, E162, E163,
E170, E171, E172, E173, E200, E202, E203, E214, E215, E216, E217, E218, E219, E220, E221, E222, E223, E224, E226, E227, E228, E260. E261, E262, E263, E270, E280, E281, E282, E283, E296, E300, E301, E302, E304, E306, E307, E308, E309, E310, E311, E312, E320, E321, E322, E325, E326, E327, E330, E331, E332, E333, E334, E335, E336, E337, E339, E340, E341, E350, E351, E352, E354, E380, E400, E401, E402, E403, E404, E406, E407, E410, E412, E413, E414, E415, E420, E421, E422, E440, E442, E450, E460, E461, E463, E464, E465, E466, E470, E471, E472, E475, E481, E482, E500, E501, E503, E508, E516, E530, E575, E620, E621, E950, E951, E952, E953, E954, E959, E965, E966, E967, E1410, E1412, E1413, E1414, E1420, E1422, E1440, E1442, E1518, E110, mach den Kuchen gel, schieb, schieb in Ofen ein.